Hallo zur Geekzone Play, Folge 128. Wir schreiben den 4. Juni 2026 und heute mit dabei der Philipp.
Bonsoir, guten Abend alle zusammen. Ich war kurz in Disneyland Paris, dazu werde ich euch heute ein bisschen was erzählen, weil da hat es natürlich wahnsinnig viel Futter auch für Geeks. Und ich habe Reanimals noch gespielt, da hatten wir das letzte Mal drüber gesprochen, weil ich ja Little Nightmares 3 gespielt habe und Schrödingers Cat Burglar habe ich auch angefangen. Kennt vielleicht nicht jeder, aber ist auch ein Indie-Spiel. Dazu erzähle ich auch was.
Da hat es mich gerissen, da bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Da erzähle ich dann auch, was ich erst dachte, was du da gespielt hast. Außerdem mit dabei, der Christian.
Ja, servus miteinander, genau. Ich habe auch ein bisschen was gespielt. Ich habe ein Shootout von einem Indie-Nischen-Genre des Deck-Building-Dungeon-Crawlers, Vampire Crawlers versus Deepest Chamber Resurrection. Haltet euch fest, was das Bessere sein wird. Und dann habe ich noch was richtig Feines, ein Full-Motion-Video-Adventure Dead Reset gespielt, von dem ich euch auch berichten möchte.
Arg. Und mit dem Boot der Tax.
Mein Name ist Bond, James Bond. Ich habe ein bisschen in James Bond First Light angespielt. Und es lohnt sich da reinzuspielen und zuzuhören. Viel Spaß euch heute.
Ja, und zu Darwin Paradox erzählst du uns auch noch was, ne, Tax?
Ja, ein bisschen, genau. Fast eher ein Quickie, aber ich glaube, der Bond rührt und schüttelt mehr.
Okay, alles klar. Ja, und ich bin auch dabei, der Peter. Zum Bond rede ich mit, lieber Tax. Da, glaube ich, sind wir relativ gleich weit in dem Game. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Und dann, lieber Christian, wir zwei müssen unbedingt über Mina the Hollower sprechen.
Oh ja.
Ja, da habe ich jetzt gerade vorm Cast auch nochmal kurz gezockt und habe da auf jeden Fall eine Meinung zu und bin sehr gespannt, ob sich die mit deiner Meinung deckt. Ja, und ansonsten werden wir hier und da ein bisschen mitlabern. Und ich habe auch so noch viel gezockt. Ich habe ein paar Quickies dabei. Da sage ich jetzt noch gar nichts zu, aber ich war relativ fleißig. Zockmäßig war ich doch mal ausnahmsweise fleißig. Ich bin ja in der Watch immer etwas zurückhaltend. Aber gezockt habe ich dieses Mal recht viel. Ja, was für eine Woche, oder? Die Woche der Spieleankündigungen. Wir nehmen jetzt auch auf am 4. Juni. Vor zwei Tagen, am 2. Juni, war ja die State of Play von Sony oder von PlayStation. Und wenn ihr jetzt die Folge hört, und zwar zeitnah hört, wir releasen ja jetzt direkt am 5. Juni, also am Freitag, heute Abend, 23 Uhr, Summer Game Fest. Da freuen wir uns, glaube ich, schon seit dem letzten Summer Game Fest drauf, oder? Also ich finde, das war immer eine geile Show. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Wahrscheinlich 2 Stunden wird das ganze Ding gehen. Und dann übers Wochenende gibt es einige weitere Future Game Show beispielsweise. Oder hat Nintendo schon was angekündigt eigentlich? Nicht offiziell, oder?
Heute gab es irgendwie einen Leak, dass, glaube ich, doch bald mal wieder so eine Direct kommt. Aha. Aber ich weiß gar nicht, ich verfolge das leider nicht so.
Die war immer sonst recht spät, die war oft am Montag erst. Ja, und natürlich Xbox Showcase am Sonntag. Das, glaube ich, um 19 Uhr, inklusive Gears of War danach. Also das wird auch, glaube ich, richtig mächtig. Und es ist zum Xbox Showcase, wir haben kurz vorher drüber gesprochen, noch gar nichts groß durchgestochen worden, welche Titel da kommen. Vielleicht gibt es da ein paar Überraschungen. Das werden wir sehen und, liebe Leute, wir haben uns was vorgenommen, wir werden am Montag, also nach diesem Wochenende jetzt, am Montag, das ist dann der, wer kann schnell, der 8. Juni, da machen wir eine kurze Show und werden ein bisschen über die verschiedenen Präsentationen, die verschiedenen Games, die vorgestellt wurden, mal drüber fliegen, wirklich nur so eine Art Speedrun, da wissen wir noch gar nicht, ob überhaupt alle 4 dabei sind, aber Christian und ich, wir haben es uns zumindest mal nochmal fest vorgenommen. Und vielleicht joinen ja der Philipp und der Tax auch. Und dann werden wir da über die verbleibenden Konferenzen sprechen. Heute geben wir euch dann später auch noch ein paar Eindrücke zur State of Play. Das versuchen wir aber auch kurz zu halten, weil wir natürlich auch nicht nur über zukünftiges Zeugs sprechen wollen, das, glaube ich, alles, und das ist schon mal vorweg gesagt, alles im September rauskommt. Der September wird heiß. Da gibt's, glaube ich, mehr Game-Releases als sonst im ganzen Jahr. Wollen wir euch natürlich auch erzählen, was wir sonst so getrieben haben. Haben wir ja gerade schon im Intro gehört. Da waren einige spannende Titel dabei, die bereits released sind, die relativ neu auch sind. Ich glaube, wir haben relativ viel neues Zeug dabei. Und bevor wir da reingehen, sagt uns jetzt erstmal der Christian, der hat uns schon die ganze Zeit geteasert, welches Bier er heute zu trinken hat und warum du ins Klo gegriffen hast, Christian.
Ja, ich habe im Urlaub, war ich vom Regal, vom Bierregal gestanden, und wollte mir eigentlich was Leckeres mitnehmen. Dann war ich aber unter Zeitdruck und dann habe ich halt nur irgendwie nach Optik ausgesucht, habe schon im Wissen, es ist kein kroatisches Bier, sondern ein belgisches, und das war halt leider ein Fehler. Ich habe die beide aufgemacht, das sind die Grimbergen Blanche, was ja Weißbier ist, das hätte ich eigentlich auch wissen können, wo ich Weißbier jetzt gar nicht so mag. Und das andere ist ein Grimbergen Double Ombre. Und das schmeckt einfach nur scheiße. Deswegen habe ich mir jetzt gleich noch ein Giesinger Erhellung aufgemacht.
Das ist immer gut.
Das aber dieses Weiß, das Weißbier wäre dann was für ein Philipp, oder eigentlich?
Ja, das könnte schon sein, aber das ist halt so ein kleines 03. Also die Flasche ist echt schön. Ich weiß nicht, ob man aber das kennt, Grimbergen, aber...
Ich habe die belgischen Grimbergen, habe ich glaube ich auch schon probiert. Und ich möchte, ohne da irgendwie ein falsches Vibe reinzubringen, möchte ich einfach sagen, Belgier können kein Bier.
Ach so, ist kein Lagerschaden. Ich dachte schon, dass es irgendwie so warm gelagert irgendwas war. Aber
okay. Manchmal ist man froh drum, wenn sie Kirsche rein... mixen, dann schmeckt es wenigstens ein bisschen süß oder so.
Hirsche also ist
das Blanche,
okay.
Das Blanche ist schon okay, muss ich sagen. Das ist echt okay. Deswegen, jetzt habe ich jetzt auch halb getrunken, aber dieses andere, das hat eine tolle Farbe, aber ich krieg nicht mal den Geschmack zum.
Okay, aber du hast ja auch noch, was war es, ein Giesinger?
Komisch. Erhellung, genau. Also nicht das Erhellung. Münchner Hell, das er machen dürfen jetzt mittlerweile, sondern das Klassiker, das ganz normale Erhellung.
Na schön. Du hast gerade Kirsche gesagt. Ich mache mal direkt weiter. Ich habe nämlich heute nur einen einzigen Drink. Das ist allerdings wirklich, ich kann es mir gar nicht glauben, eine 0,75er Flasche, und zwar eine Volvic Vitamin Plus Sport, Elektrolyte und Magnesium, B5, B6 mit Kirschgeschmack. Und ihr wisst ja, dass ich alles mit Kirschgeschmack ziemlich cool finde. Deswegen musste ich mir die kaufen. Und ich brauche gerade auch irgendwas Erfrischendes. Aber diese kleinen Flaschen, die schauen immer gar nicht nach 0,75 aus. Die sind echt, die gibt es auch mit anderen Geschmäckern. Und ich probiere mal. Es ist Siro. Das ist auch etwas sehr süß, aber es ist sehr kirschig. Und das werde ich heute genießen. Also wirklich, ich bin dann total sportlich und so weiter. Ne? Ich werde dann, Chef, hier Christian, wenn du in deinem Bierdunst unterwegs bist, werde ich dich da rausziehen mit meiner sportlichen Energie und meinen Elektrolyten.
Sehr gut.
Und der Tags hat normalerweise auch was Gesundes.
Tags, wie schaut es bei genau. aus? Eigentlich soll es Martini mit Olive werden, aber ich muss heute wieder kontern mit einem alkoholfreien Radler. Das war einfach so nah und irgendwie, das läuft. Also Prost.
Es Dinger. Gibt auch alkoholfreien Martini, ja? Von Martini.
Nee, Martini. Echt? Tatsächlich?
Es gibt gerade diese ganzen Drinks alkoholfrei. Wie die dann schmecken, kann ich nicht sagen. Aber es gibt relativ viel von denen jetzt auch alkoholfrei.
Ja. Es ist ja auch so ein Drama in der normalen, realen Welt, dass die ganzen Weinbauern sagen, dass der Weinkonsum so einbricht und jetzt junge, innovative, tatsächlich alkoholfreien Wein machen. Vielleicht müsste ich da mal was probieren.
Allerdings muss man ja sagen, das ist ja auch totaler Irrglaube, das habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, dass ja der Martini vom Bond, der hat überhaupt nichts mit diesem Martini da in der Flasche zu tun, ne?
Genau, das ist nämlich ein ich wollte es gerade sagen, Peter, der in der Flasche, den es alkoholfrei gibt, ist ein Wermut.
Ja.
Und der Cocktail ist Gin und...
Genau. Das ist sogar jetzt sogar richtig krass. Gin, der hat richtig Umdrehungen. Das ist eigentlich gar nichts, was wirklich lecker schmeckt, außer man steht auf sowas. Im Gegensatz zu einem Martini, der ja eher wie so ein...
Infizieren sozusagen, okay.
Also genau. Die James-Bond-Version, die er immer trinkt, ist, glaube ich, Gin, Wodka und Lillet Blanc.
Ja, also da hast du auf jeden Fall ein paar Umdrehungen.
Das ist eigentlich nur Alkohol.
Das ist nur Alkohol mit einer Olive. Ja. Und nur Alkohol und eine Olive, Philipp, kannst du da mithalten?
Ja, ich habe...
Als Franzose, als habe... Als
ich habe nur Alkohol und eine Olive, ich habe eine Flasche Wein, nein. Ich habe ein... Brauche ich ja nach Frankreich, brauche ich wieder ein Bergfeldbräu, habe ich ein Weißbier hier. Das ich gerade, da weiß man, was man hat, entspannt verknuspere und dann noch ein Monster Energy Zero Sugar in Grün heute mal. Also das ist die Standardvariante hier, also schwarz mit grünem Deckel.
Nice. Hatte ich heute schon am Nachmittag.
Ich hatte heute auch schon eins, aber ich muss noch mal eins zu mir nehmen. Es war so ein Lazy Feiertag und da kann man sich auch mal zwei davon reinballern. Genau, und dann damit werde ich mich dopen und tunen.
Dopen und tunen, sehr geil. Dann sind wir sogar schon versorgt und durch und gehen rein in Content und gehen direkt in die State of Play. Und ich weiß schon, letztes Mal haben wir uns in der State of Play, glaube ich, ein bisschen, waren wir lang unterwegs. Da waren wir, glaube ich, fast über eine halbe Stunde nur in der State of Play unterwegs. Heute versuchen wir es mal ein bisschen griffiger. Und wir gehen mal chronologisch über die Titel drüber. Und vielleicht ruft ihr einfach rein, wenn ihr dazu was sagen wollt. Wahrscheinlich ist jetzt bei jedem zweiten
Titel oder bei jedem Song. Gar nicht so viele Titel, ja.
Also, hast du denn überhaupt noch geschaut, Tax?
Ja.
Aber nicht live, oder?
Nein, live nicht. Nee, das habe ich nicht.
Weil geschaut. Wir waren im Discord und haben geschrieben, das machen wir immer ganz gerne, hast du gefehlt, da warst du nicht dabei. Nee.
Das nächste Mal dann Livestream mit Live-Reactions.
Und tatsächlich ist es auch im Chat eskaliert, würde ich sagen. Also ging noch krasser ab als zu einer WWDC, würde ich sagen.
Zur WWDC geht gar nichts mehr. Da ist nur noch Tumbleweed eigentlich.
Wieso? Chatbot Siri, das ist das Einzige, was kommt. Und Games sind ein Riesending. Aber jetzt State of Play. Ja.
Games sind ein Riesending. Okay, bevor wir jetzt das schon am Anfang so viel rumhauen. Genau, vor zwei Tagen war es State of Play. Wir fangen an mit Marvel Wolverine. Da weiß ich, dass der Philipp was.
Dann muss ich ja quasi, ne? Mhm. Also, können jetzt wieder schlechte Wortwitze machen. Wenn es um Vulva geht, muss ich was sagen. Aber wir reden über Wolverine, das Spiel. Natürlich sieht natürlich schon cool aus. Ja, mir hat es auch saugut gefallen, wobei ich festgestellt habe, ich habe den Trailer nur dreimal noch gesehen. Es sieht geil aus und ich werde spielen. Ich habe Bock drauf, aber richtig hypen tut's mich irgendwie nicht.
Mhm.
Ich weiß nicht, wo es herkommt. Also ich habe irgendwie so diese so ganz leichte Spider-Man, Batman-Vibes und es sieht, also ich will nicht sagen, es sieht nur aus wie ein Reskin, dafür ist es zu bloody und alles. Aber es ist mir vielleicht vom ersten Eindruck ein bisschen zu generisch.
Also ich wollte gerade zum Christian schon überleiten, weil ihr zwei, glaube ich, seid so die Hauptzielgruppe von uns vier für dieses Game. Deswegen, Christian, wie kannst du da mitgehen, was der Philipp sagt?
Ja, so ziemlich, weil ich bin auch null gehypt. Ich freue mich drauf. Ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich gleich im September spiele. Ich habe ja Spider-Man gemocht und Miles Morales gemocht. Spider-Man 2 habe ich immer noch nicht gespielt. Das ist jetzt dank PlayStation Plus zumindest mal auf meiner Platte, aber habe es noch nicht gespielt. Und ich weiß gar nicht, also ich bin es nicht irgendwie leid. Also ich bin momentan, würde mich mehr freuen, Spider-Man 2 zu spielen, als wie Wolverine, weil durch
diese
New-York-Schluchten sich zu hangeln macht, würde mir gerade mehr taugen.
Ich würde erstmal Spider-Man 2 spielen.
Geiler finde. Und halt alles, was gezeigt wurde mit diesen ganzen anderen Experten, die da schon ich so glaub, angeteasert und Zeug waren, da bin ich wieder nicht tief genug drin, um alles zu verstehen.
Ich glaube, der Trailer war nicht gut.
Christian. Es erklärt mir dann der Fips. Ja, keine Ahnung, der Trailer war auch nicht sonderlich. Ja,
er hat hinten raus diese ganzen Szenen, die er dann noch gezeigt hat. Der Trailer hat für mich überhaupt keine geile Atmosphäre ausgestrahlt. Sondern,
das ist vielleicht auch ein Punkt, ja.
Gory Action, cool gemacht, inszeniert. Und dann hinten raus kamen so diese Schnipsel, die auch so ein bisschen Story mittransportiert haben, was da so alles passieren könnte. Haben sie sich halt für entschieden. Die wollten halt mehr da Fokus wahrscheinlich aufs Gameplay und die Action legen und gar nicht so sehr auf die Stimmung.
Es sieht auch nicht schlecht aus, das würde ich überhaupt nicht sagen, aber ich weiß nicht, ich habe auch bei dem Splatter, ich habe es glaube ich schon geschrieben bei uns im Ding, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ein bisschen drüber, so wir provozieren jetzt noch ein bisschen, wir gehen jetzt ein bisschen drüber.
Ja, weil keiner glaubt, dass wir es brutal machen, jetzt machen wir es
extra brutal. So. Also wie gesagt, ich bin da sehr, sehr hin und her gerissen noch.
Ja, kommt im September raus, ich glaube, also ich werde es nicht Day One spielen, ganz sicher nicht, weil, wie gesagt, ich spiele, glaube ich, lieber erstmal Spider-Man 2. Vielleicht haben wir ja jemand hier, der dann doch nicht die Finger davon lassen
kann. Spider-Man 2 habe ich schon durch und ich bin noch nicht sicher, was ich dann spiele, weil es kommt ja so das eine oder andere.
Vielleicht kommen noch ein, zwei Trailer, wo man sagt, okay, jetzt ist es doch vielleicht ganz geil. Kann auch sein. Ja. Also ich fand den Trailer seltsam. Der hat mich überhaupt, das war so generisch irgendwie alles. War irgendwie nicht so cool, finde ich.
Es hat sich nicht speziell angefühlt. Weißt du, das ist, wie du sagst, generisch. Das ist so ein bisschen... Ich glaube, das ist ein bisschen
mein Gefühl auch. Das waren alles so Standard-Söldner-Gegner, das war so ein bisschen, aber da wird schon noch was kommen. Also jetzt warten wir mal.
Aber es hat verdient, dass wir etwas länger drüber sprechen, weil es wird auf jeden Fall der große Titel von PlayStation dieses Jahr.
Ja, es ist immerhin Insomniac. Darf man auch nicht vergessen, das ist ja irgendein Scheißstudio, ne?
Genau. Ja, dann kam da direkt darauf folgend dieses Marvel Tekken Fighting Souls. Da können wir nur sagen, sieht geil aus, wird keiner von uns spielen, weil, glaube ich, ist nicht unser Genre.
Ne? Kann ich nicht ohne... Genau, ohne Epilepsieanfall.
Ja, genau. Da bringen sie ihren Fighting Stick ja auch raus. Das kommt schon im August übrigens, das Game. Oder haben sie den Fighting Stick sogar schon released? Ich weiß es gar nicht. Nee. Rayman Legends Retold. Wir haben gerätselt. Am Ende ist es jetzt doch einfach ein Remake mit ein bisschen Zusatz.
Ja, wie unnötig. Das ist leider
echt. Ich habe sogar gesehen jetzt schon Side by Side. Das ist ja wirklich 1:1 sind es die Levels. Ich konnte mich einfach nicht mehr so dran erinnern. Aber es sind ja wirklich 1:1 die Levels. Und da kommt ein bisschen was obendrauf.
Ja, ich weiß nicht, was Ubisoft da macht. Hey, jetzt auch schon.
Sehr safe.
War halt auch schon so ein Game. Warum muss man das remaken? Ja, gut, weil es halt so viele Fans hatte. Da machst du mal wenigstens noch was drauf. Ja, keine Ahnung. Aber dieser Artstyle von Rayman Legends, der war halt so einmalig und so geil. Warum da jetzt so diesen 3D-Mantel drüber ziehen, verstehe ich nicht. Das ist so eine reine
Business-Entscheidung.
Und ich habe mir, glaube ich, schon vorgenommen, ich werde am Tag des Erscheinens mir für, ich habe es nämlich gesehen, für Steam habe ich noch nicht Rayman Legends, kaufe ich mir irgendwo bei einem Fremdverticker so einen Key, damit Ubisoft ja nichts kriegt von mir, kaufe ich mir das Original Legends, bevor das dann nämlich auch verschwindet zum Beispiel. Und dann zocke ich das.
Auf dem Steam Deck, ich glaube, das könnte ja ein Perfect Match sein, weil das war
ja sonst das hab's damals auf der Vita. Ich habe es auf der Vita gespielt,
das Legends, ja. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich drauf. Allerdings wäre ein neues Rayman geiler gewesen. Einfach das dritte nach Origins, Legends, einfach das dritte
einfach
zu machen, wäre richtig cool gewesen.
Ja.
Ich habe, es gibt irgendwelche Box-Shots, dass anscheinend Origins, das Original Origins, dann bei Legends Retold mit dabei ist.
Aber das war bei...
Ist ja auch, glaube ich, nicht ein einfaches Remake. Ne? Also sie haben ja gesagt, es gibt schon auch mehr noch als im Original, deswegen Retold.
Ja
ob es das jetzt unbedingt als Retold gebraucht hätte, ich hätte auch lieber Neues gesehen, sage ich.
Mei, Ubisoft geht's nicht gut. Vielleicht ist es einfach, sie mal was rausbringen, wo nicht das nicht jeder zerreißt. Keine Ahnung.
Ja, mit dem
werden sie es
aber wahrscheinlich nicht besser machen.
Ja.
Banjo the Chef. Aber
Banjo the Chef hat keiner einen Bezug zu, oder? Weil irgendwie aus dem...
Dave the Diver.
Ja. Hat auch irgendwie Wishlist, kein Release-Date, sieht witzig aus. Ja. Ich habe keinen Plan, was das eigentlich ist. Kemuri, Hunter Unseen, Christian.
Yes.
Ist das was?
Ja, das gab's ja vor Ewigkeiten mal schon angekündigt worden, eben weil ich habe den Namen leider vergessen, diese sehr überdrehte, aber sehr sympathische Game-Designerin, die vorher bei Tango Gameworks gearbeitet hat, mit Shinji Mikami zusammen, auch an dem Ghostwire Tokyo sehr viel gearbeitet hat und ging ja dann auch da weg, bevor Microsoft die gekauft hat. Und hat dann halt ein eigenes Studio gegründet und die hat dann damals an dem gearbeitet und dann wurde angekündigt und dann war es still. Und jetzt hat, Mai, bist halt so ein Yokai Hunter, Koop, zusammen machst halt japanische Dämonen platt. Für mich klingt das nach einem Must-Have für unsere Koop-Runde. Ganz ehrlich gesagt.
Ja, wirkt schon nett. Das warten wir mal ein bisschen ab, das kommt irgendwann 2027 wohl.
Ja, da muss noch ein bisschen reifen,
genau. Im Februar 2027 kommt dann endlich das Tomb Raider Legacy of Atlantis Remake. Und das sieht ja wirklich nach einem geilen Remake aus.
Da wäre ich schon so richtig getriggert hier als Uncharted und Tomb Raider und sonst irgendwas Fan. Und du hast vorhin so vollmundig gesagt, ja, es kommen ja die meisten Spiele oder alles im September raus. Ja, und dann müssen wir halt noch bis 2027 warten. Aber man darf sich drauf freuen,
würde ich sagen. Tax, hast du denn Tomb Raider 1 jemals gespielt?
Ja, tatsächlich.
Also, mir ist schon klar, dass Tomb Raider 1 schon anders ist als die neueren Tomb Raiders. Das sieht zwar jetzt dann modern aus, aber es ist schon sehr
rätselhaft. Alle neuen Titel durchgespielt.
Na gut, die neuen sind anders, wie gesagt.
Ja, nicht das neue Tomb Raider 1, sondern Tomb Raider 1. Also, hier von 96 oder wann das war.
Ich kann sogar davon ein Lied singen, dass ich damals nur einen Rechner hatte, der keine Grafikkarte hatte.
Ah.
Und ein Kumpel von mir hatte eine Grafikkarte. Und da war ich schon geflasht über das Texturglätten und Mapping.
Du meinst eine Beschleunigerkarte?
Voodoo, vielleicht war es eine Voodoo 3DFX oder so.
Ja, Grafikkarte
haben,
genau.
Und ich hatte S3 ab 64 oder irgendwas. Genau, auf jeden Fall.
Es wird nice, aber erwartet ihr trotzdem tags jetzt hier nicht den großen Story-Mindfuck und so, sondern es wird halt, glaube ich, schon einfach ein Remake vom 1er sein. Das ist geil.
Aber die Story mit dem Atlantis und mit dieser Tussi und so, das war gar nicht so schlecht. Ich habe ja das
Anniversary vielleicht noch mal gespielt
oder auf der 360. Das war, jetzt
ziemlich, das war glaube ich, schon okay. Ne?
Vielleicht reichern sie es auch noch mehr an und dann ist es, warten wir mal.
Also ich hoffe,
aber wir wissen jetzt schon, dass der Tax auf jeden Fall auf das Game jetzt wartet und der Rest ist nicht so wichtig.
Ja, das ist dann die Tomb Raider-Konsole.
Ich fand The Lost Wild richtig geil. Übrigens.
Ja, tatsächlich auch Jurassic Park lässt grüßen.
Das kam direkt danach dann. Ja, erst kam der Dino bei Legacy of Atlantis und dann kam ja dieses The Lost Wild mit ganz vielen Dinos. Das könnte cool werden, oder? Je nachdem, was es genau wird.
Ja, schauen wir mal, was wird.
Soll er so auch wieder hier Coming
2020 Game, ja, genau.
Auch 27 natürlich. Dann kriegt der Christian kurz ein Segment.
Ich habe nur eine ganz kurze Rückfrage,
ja.
Wenn ich mir den Trailer auch immer anschaue. Dann schreiben die mal großmündig rein, recorded on PS5. Und er schaut so unheimlich gut aus. Ich will es gar nicht glauben. Ja, ist, oder haben die eine PS5?
Die Zwischensequenzen, die sie da bei Lost Wild gezeigt haben. Also da war ja schon viel.
Oder?
Das, ja, glaub mal da mal gar nichts. Es sterben
ja, schon.
Es gab schon immer wieder bei den Releases jetzt auch so Gegenüberstellungen.
Es wird auch nächstes Jahr kein Grafikboost geben, dass auf einmal die Konsole so viel mehr kann, als sie jetzt kann. Ja.
Die haben wahrscheinlich das Video, also das Ingame-Video original auf der PS5 gecaptured. Wahrscheinlich.
War ja, genau.
Vielleicht muss es nur rechtlich wasserdicht sein.
Aber
ja, aber es wird ganz cool aussehen. Es wird, glaube ich, recht atmosphärisch. Ja. Das ist The Lost Wild. Christian,
ja.
Phantom Blade Zero.
Ja, mal wieder genau ein Update. Ich bin immer noch hin und her gerissen, weil das schaut auch so ein bisschen aus nach einem Game, wo so nach Git Good hier und nach, ich bin immer noch meine Kriegsverletzung Sekiro hängt mir immer noch nach. mal abwarten. Also schaut auf jeden Fall mega gut aus. Und
ich hatte da auch immer ein Release im Herbst auf dem Radar, aber da gibt es noch gar kein Release-Date, oder?
Ich glaube, es gibt nach wie vor keinen.
Genau. Im Sommer,
egal. Da wurde auch diesmal nichts
gesagt. Hier steht jetzt auch nichts dabei auf der Seite, die ich hier gerade durchscrolle. Da stand nur im Sommer 2026 gibt es mehr Infos zum Spiel.
Boah. Genau. Boah. Aber ich bleib da dran, ihr nicht, das vermutlich.
Jetzt können wir auf jeden Fall zwei Spiele ein bisschen jumpen. Dune Awakening kriegt, übrigens, Dune Awakening kommt auf Konsole und eine Sache muss man sagen, es kriegt im Singleplayer. Dann könnte es vielleicht wieder interessanter werden. Aber es kommt im September und da wird es bei mir auf jeden Fall untergehen, zwischen all den anderen Dingen, die da rauskommen. Dynasty Warriors 3, irgendjemand von euch, kommt im Oktober?
Ich weiß nicht, ich habe irgendein Dynasty Warriors mal viel gespielt und das ist halt immer das Gleiche. Und ich finde es zu viel, diese Massenkämpfe sind halt zu viel. Die Bosskämpfe, die sind das Witzige, aber dazu ist dann das Kampfsystem eigentlich wiederum nicht geil genug. Deswegen, so Mosu Games muss man halt, gibt es extreme Fans? Ich bin es, glaube ich.
Ich glaube, du wärst der Einzige hier, der vielleicht ein bisschen Fan wäre. Wenn's das
doch, ja, bist, genau. Also ich
habe
es letzte auf der PS2 gespielt. Also das ist halt schon eine Weile her. Gell?
Ja,
okay. Und ich habe halt, es gibt halt diverse andere. Ich habe ja mal erzählt von diesen Scottish, also Krieg, die Schotten gegen die Engländer im Mittelalter. William Wallace, das war auch so ein Mosu-Demo. Da freue ich mich mehr drauf, als auf das Dynasty Warriors.
Okay. Jetzt, im Oktober, No Rest for the Wicked 1.0. Es gibt das Game ja schon länger als Early Access auf PC. Und dann kommt es in der 1.0 und auch auf Konsolen. Zumindest hier steht auf PS5, ich denke mal auf allen Konsolen. No Rest for the Wicked sieht total geil aus. Ich habe mich noch gar nicht so wirklich reingelesen. Aber ich will das auf jeden Fall im Koop spielen, weil es so, der Tax müsste sich das unbedingt anschauen.
Oh, ich geier da so rum schon immer, weil es gibt's immer wieder im Sale, auch auf Steam. Es gab mal ein Free Weekend auf Steam, da habe ich natürlich gespielt, war total angeheizt. Es ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass es halt so ein isometrisches Dark Souls ist, sondern es hat auch so ein bisschen was mit Survival und Crafting. Mhm. Und im Koop stelle ich mir das mega gut vor. Aber genau, Tax.
Aber man kann es auch Singleplayer zocken.
Man kann es auch Singleplayer. Ja, Singleplayer war zuerst da auch. Mhm. Den Koop haben sie nachgepatcht, der wohl aber sehr gut funktioniert. Und bei Singleplayer war es eigentlich ausgelegt worden.
Und sonst so, Tax, hast du es angeschaut? Ja. Wie fandst du es?
Aber nur kurz, also isometrisch zieht mich ja an, so wie Katzen immer in Kartons reinspringen.
der Isotax, ja. Ja, könnte auf jeden Fall was sein. Onimusha, Way of the Sword. Ist es dann Onimusha 4? Ich check's ja nicht. Oder?
Ich glaube, offiziell ist es 4, genau, weil es gab Onimusha 3, gespielt, das war doch mit Jean Reno, und es gab ein Onimusha Dawn of irgendwas. Mhm. Das war dann nicht der offizielle vierte, glaube ich. Das ist offiziell, glaube ich, mich zu Recht zu erinnern, der vierte Teil.
Und da hast du die Demo gezockt?
Genau, die wurde ja geshadowdropped hier mit der State of Play. Und die habe ich jetzt heute endlich, Gott sei Dank, mal spielen können. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe aber nur eine Zeit lang gebraucht, um reinzukommen in das Kampfsystem, weil es doch extrem anders ist als wie zum Beispiel ein Nioh 3, das ich vor kurzem gespielt habe, das sehr viel schneller, wuchtiger und dynamischer ist. Ich war auch manchmal so ein bisschen enttäuscht vom Trefferfeedback und die Wuchtigkeit war nicht drinnen. Da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel tun bis Oktober. Ich glaube, Oktober ist Release, ne? Oder September auch, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall irgendwann da, September, Oktober
ja,
halt.
ja, ich glaube, also das stand, ich weiß jetzt gar nicht
mehr. Er stand da, aber ich habe es vergessen. Ja. Und deswegen bin ich da noch, ja, weiß ich nicht. Ja, deswegen habe ich mir jetzt erstmal für die PS4 noch Onimusha 2 das Remake oder das Remaster gekauft, weil da fand ich das einfach gut.
Endlich was zu
Bin
zocken.
auf jeden Fall, ja, also nach Yotei und Nioh 3 macht das leider den schlechtesten Eindruck von den dreien
Aber ihr
bisher.
merkt schon, bis hierhin, die State of Play war schon ganz schön Christian-lastig. Also da war schon viel für dich dabei.
Die hatte den Christian sehr lieb, ja.
Aber
Toni mag mich
dann
halt.
kam ja Silent Hill Townfall, wo ich mir denke, vielleicht hat der Philipp, der ja nach Wolverine jetzt erstmal so gar nicht mehr so krass involviert war, irgendwas zu Silent Hill. Sieht dich das, Philipp?
Also ich habe zu Silent Hill, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe die alten nie gespielt. Also das ist so eine Lücke bei mir und ich habe da keine Bindung zu.
Ach, die
Aber
Remakes auch nicht jetzt?
nee, da schleiche ich immer
Das
schon so
Remake.
drum rum. Aber so komplett ohne Bindung und wenn mir das dann taugt, dann gibt es ja so viele und da habe ich ja bei Resident Evil gerade schon
Ja,
ein
aber das
bisschen
hat
ein
ja,
Problem.
das ist ja losgelöst. Also genauso wie Silent Hill F, was ja auch kein echtes Silent Hill ist, ist ja auch Townfall kein echtes Silent Hill, hat keinen Bezug zu Silent Hill oder auch zu der Originaltrilogie. Und Silent Hill 2 kann man auch also das Remake hervorragend spielen, ohne dass man das alte kennt und gespielt haben muss. Das hat natürlich
Ja,
ein
also
paar Fanservice-Vorteile.
sagen wir mal so, ich habe so viel zu spielen, dass ich mich jetzt, also mit Sachen, wo ich weiß, dass ich sie mag, dass ich mich da vielleicht nicht mit höchster Priorität reinwieseln werde.
Ja, verstehe ich schon, wenn man keinen Bezug hat. Auf jeden Fall entgehen dir da halt leider echt, also gerade mit
Das
dem
glaube
Zweier
ich, ja.
Remake, echt sehr, sehr gutes Action-Survival-Horror-Game.
Sehr
Ja,
schön.
vielleicht entgeht es mir ja nicht auf ewig. Irgendwann
Ja,
nehme ich
mir
es, hole
ist
ich
es
es vielleicht
also ein
mal nach.
bisschen. Ich finde das
Irgendwann,
irgendwie auch ganz geil, also mir ist es gleich wieder zu gruselig. Ich weiß nicht.
ja. Ja,
So
so der
beißt
nächste
mich
hier.
aus.
Ace Combat 8.
Na, nur nicht ganz.
Noch
Silent Hill
nicht ganz?
kommt übrigens auch im September. Nur so zur Info. Ace
Okay.
Combat 8, ja, können wir das bitte überspringen? Das sieht ja alles nett aus, aber spielt doch von uns eh
Ja,
keiner,
ist
oder?
bei uns
Na,
keiner
ich weiß
dabei.
nicht, ich würde es nochmal
Top
ausprobieren
Gun Tux ist am Start, Peter.
als Variante zum
Iceman.
Flugsimulator. Vielleicht ist es ja was Nettes, aber es hat einen Faktor, dass man wahrscheinlich schnell gelangweilt ist, ja. Ich
Ich
würde da
glaube eher
einfach
das Gegenteil. Ich glaube, es wird.
über die
Du kannst
Landschaft
ja mal, das
fliegen.
Sima müsste doch im PS Plus Extra oder so sein. Da kannst du ja mal reinschauen. Ähnlich aus.
Stimmt, da ist
Ah,
eins,
witzig, ja.
es ist das
Okay,
7er. Ja,
ja.
ja,
Ich wollte mir das nie kaufen, aber
ich
check
dachte,
ich
ja,
mal
genau, ich
aus.
dachte, es ist drin. Ja, kommt im Oktober übrigens.
Ja.
Interessiert uns aber gar nicht so sehr. Außer ihr seid so absolute Flieger, dann freut euch drauf. Sah
Ja, ich
schon
würde
ganz
es mal
geil aus.
testen. Ja,
Mein Highlight so wo ich so voll überrascht war, war dieses Stuntman Hollywood. Das fand ich total witzig. Dieses Stuntman-Game mit lauter bekannten Fahrzeugen, wo man dann auch echte Filmszenen irgendwie nachspielen kann und so weiter und so fort. Und neue Filmszenen wohl auch, weil ich glaube Warner, oder, mit im Boot ist bei dem Ganzen.
Universal.
Universal. Und die irgendwie dann
Das
auch
ist
schon
Universal.
grünes Licht gegeben, die werden da mitgestalten, dass da auch neue Szenen entworfen werden oder mit Anleihen zu bekannten und so voll witzig. Ein DeLorean, ein Knight Rider, also das hat mich.
Der Death Race, der Truck aus Death Race und so,
Fand
voll geil.
Das
super
war
witzig.
schon eine nette Idee. Also mal gespannt, was da draus ist. Ja, auch eine Wiederbelebung, die Reihe,
Ja,
glaube ich.
ja,
Ja,
ja.
genau. Es gab
Genau.
Xbox 360 oder so gab
Das
es die.
heißt, der
Ja, ganz irgendwo
Stuntman
gab es Bayern
Hollywood,
schon.
ne? Noch kein Release-Date. Warten wir mal noch ab, was da noch kommt. Aber ich fand es erstmal erfrischend, eine erfrischend coole Idee, ehrlich gesagt. Einfach mal ein bisschen was anders wieder. Dann kam dieses, puh, das war mir ein bisschen zu krass, ja. Es das heißt, ist auch krank, mit Seuche und ordentlich Gedärmen und ordentlich
Splatter.
Blut. Und ja, Partygewalt für Christian und Fips, oder?
Genau, bin dabei.
So, schauen wir doch mal, was das wird, gell?
Ist bei mir auch markiert,
Ach,
ja. Aber
tatsächlich.
Release unbekannt. Ja, so
Okay.
seit Resident Evil und so, glaube ich, brauche
Okay,
ich das so
der
wieder.
Tax ist abgehärtet. Na gut. Jetzt hat's. Über das müssen wir, glaube ich, nicht sprechen, oder? Control Resonant, interessiert das jemanden hier?
Interessiert
Nee,
keinen
mich nicht
mehr.
so. Nee, also.
Kommt übrigens auch am September und im September und nicht nur im September, sondern auch am 24. So wie Silent Hill Townfall. Also Philipp, für dich wird es wahrscheinlich recht einfach,
Ja,
welches Spiel du zum Release spielst.
ich denke auch. Also da wird auch Wolverine dagegen noch ein bisschen hinten anstehen müssen, wenn es kommt.
Ja.
Das wird wahrscheinlich zuerst mal, wobei ich heute gelesen habe, dass der 2 Tage vorher Exklusivspielen-Vorteil nur auf der PlayStation gilt bei Control Resonant
Ja, aber
und
es ist
nicht
am
auf den anderen
22. dann
Plattformen.
aber. Das ist aber dann am
Ja,
22.
das
Naja.
ist mir aber auch wurscht. Ne? Ich spiele sie eher am PC.
Genau. Und das ist halt,
Und
ja.
Release. Meiner spielst du halt 2 Tage später, da fällt mir kein ein mehr.
Das ist die kürzeste Zeitexklusivität aller Zeiten, ja. Das, ich habe da auch schon Artikel zu gelesen.
2 Tage, das ist
ein der absurde Zugang. Weil es diese Version dann aktuell zumindest nur auf PlayStation vorzubestellen gibt, weil es ist ja normal, gibt es ja aktuell jetzt immer eine Version, wo du ein paar Tage früher spielen kannst. Das ist gerade so ein Ding. Und aktuell gibt es die nur auf PlayStation. Aber wer sagt denn, dass die nicht in 2 Tagen auf einmal auch auf Xbox verfügbar ist? Also.
Ja, das wissen wir alles nicht. Aber die Community weiß doch immer alles. Das weißt du doch, Peter.
Eben, aber sieht geil aus. Ja. Control Resonant hookt mich schon direkt wieder so. Ich habe Control ja auch durch. Und ich glaube, das muss ich schon spielen. Aber ich weiß noch nicht, ob ich Day One, weil, mal sehen. Da könnt ihr dann genug drüber erzählen. Marathon Nightfall, wir sagen nichts dazu. Neue Season interessiert uns nicht, oder? Das Einzige, dass sie jetzt eine Woche frei gemacht haben, also jetzt kannst du das gerade frei zocken und jetzt gehen anscheinend die Spielerzahlen wieder hoch. Ja, welch ein Wunder, wenn es kostenlos ist, dann schaut dann doch jemand rein. Aber sie setzen alles auf die Karte, weil habt ihr vielleicht mitbekommen, bis hierhin war da kein Service-Game sonst dabei und wenn ich das richtig sehe, wurde auch nur Marathon als Service-Game angesprochen, weil es kamen dann nur noch 2. Es kam dann ganz überraschenderweise Until Dawn 2. Ich glaube, da haben nicht viele mitgerechnet, oder? Dass da was kommt.
Nee.
Und da gibt es ja eine Fanbase.
Gewartet haben, aber.
Ja, es gibt ja eine Fanbase, die ist echt. Also hier, Christian, du spielst es ja gerne im Koop und ich glaube, du freust dich drauf, oder?
Na, Until Dawn, da habe ich auch das Remake ja nicht mal gespielt. Das ursprüngliche Until Dawn fand ich ganz witzig auf der PS3. Mhm. Aber dann, was danach kam, halt hier mit den Dark Pictures Anthology, die habe ich gerne im Koop gespielt. Die konnte man ja wenigstens auch im Koop spielen, zumindest die meisten.
Ich finde, das Until Dawn 2 schaut so veraltet aus, so ein Trailer. Also irgendwie, oder der Artstyle ist irgendwie, als wäre es vor
15 Jahren. Das haben sie beibehalten. Das hat ja Super Massive schon immer gehabt. Ja, dieses Uncanny Valley von ihren Schauspielern. Das war alles auf super realistisch getrimmt, aber alles sah dann doch irgendwie falsch aus. Und das
hat. Das war schon auf PS3 so, gell? Das war echt, das haben sie. Ja. Das ist deren Style. Ja, das kommt auch 2027 dann raus. Und dann, wurde eigentlich nur noch, dann ging es gar nicht, eigentlich war es dann schon vorbei, oder? Dann wurde nur noch so ein,
uninteressantes
Zeug. God of War, wie spricht man es? Lao Fei, oder? Lao Fei.
Lauf weg.
Lao Fei.
Invoke.
Genau, ein God of War, ein neues God of War wurde angekündigt, kein Release-Date. Es gibt jetzt schon Munkeleien von den ganzen Branchengrößen, die sagen, also es wird eher ein 27 als ein 28, aber keiner weiß genaueres. Mhm.
Man ich habe schon Early 27 gehört, also so nach dem Motto Frühling.
Ja, also man spielt auf jeden Fall die verstorbene Frau des Kratos parallel zu God of War aus 2018 und God of War Ragnarök. Und sie kämpft sich, hast du den Namen parat von diesem Ort, wo sie ist?
Elden? Emberwen oder so?
Ja.
Immer dann halt, glaube
also im Prinzip
Totenreich der Götter.
Totenreich der Götter. Da darfst du sich schon direkt im Trailer ordentlich durchkämpfen. Das Ding im Vergleich, wenn wir das mal Wolverine gegenüberstellen, hier gibt's Action, aber hier wird auch ganz viel vermittelt von der Welt, von den Characters und so weiter. Das passiert bei Wolverine in dem Trailer halt nicht. Deswegen hat mich der Trailer halt viel mehr mitgenommen und angesprochen als der Wolverine-Trailer, ehrlich gesagt. Weil es hier beides gab. Und trotzdem der Fokus schon drauf war, dass man relativ schnell wusste, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, das Internet explodiert in alle Richtungen gerade. Und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, weil ich fand beide God of Wars geil. Ich fand 2018er geiler als Ragnarök, aber ich fand hab beide durch und ich werde auch.
Ein bisschen Angst, dass es zu lang wird, so wie Ragnarök, dass sie halt immer meinen, sie müssen noch mal mehr. Ragnarök hat zu viel gesagt, ohne viel zu erzählen, fand ich
leider. Ja,
man muss aber ich fand es ja trotzdem sehr geil. Also
und denk halt dran, Christian, der Cory Barlog war bei Ragnarok nicht im Driver-Seat. Ne? Der war nur
aber da auch nicht. Nee, bei Laufherr auch nicht.
Doch.
Da war er hat am Anfang das noch in die Wege geleitet, aber er ist ja seit 21 ist er hier Director Head oder sowas, hier Head of Game Directing oder sonst irgendwas. Also das hat sogar eine Frau jetzt gemacht.
Ja, aber ich hatte verstanden,
er war nee, dann können wir nicht drüber reden, wenn da eine Frau mitspielt und eine Frau gemacht hat. Ja.
Nee,
jetzt fangen ihr nicht auch noch an.
Die war schon mit, also bei Cory Barlog hat die auch schon bei God of War, also bei dem allerersten God of War mit diesem Cecil Pupser, David Chaffee, da mitgemacht. Und da war die auch schon involviert und die war lange, lange Zeit eben bei Santa Monica und ging dann, glaube ich, zu Riot Games und kam dann aber zurück, 21 oder so. und als, keine Ahnung, Writing oder sonst irgendwie und hat dann aber hier den Game Director Stuhl übernommen für Lofi.
Ah, okay. Aber es ist nicht der Game Director von Ragnarok, weil das war ein anderer.
Nein.
Okay.
Richtig.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass es ist, glaube ich, es wird anders. Und ich freue mich drauf. Und
ja, ich glaube auch.
Viele Rätsel.
Ich hoffe, es wird ein bisschen neu, wie ihr auch schon gesagt habt. Ich war ja bei Ragnarök noch so unbegeistert, dass ich es nicht mal zu Ende gespielt habe. Und ich würde mir wünschen, dass es entweder wieder wie das 2018er God of War ist oder einfach mal eine ganz neue Richtung einschlägt.
Ja, und was sie machen werden ist, weil es parallel zu den anderen beiden Games ist, sie werden, glaube ich, da viel so ganz coole, ja, so Cross-Reference und so ganz coole Sachen machen. Es wird, glaube ich, das kannst du dann gemeinschaftlich als Trilogie dann auch sehen. Das ist auch ganz cool. Ich glaube, das wird nice.
Eben. Style und Inszenierung wird so top, dass, und was man so gesehen hat jetzt bisher vom Kampfsystem, bringt es auch eine neue Note mit rein. Dass ich war auch allein vom Kampfsystem immer noch so gehuckt, auch bei Ragnarök. Das war echt top. Also
Ragnarök hat mich ja auch, ehrlich gesagt, auch wegen der Story und wegen der ganzen Atmo dann bis zum Ende durchgezogen, weil ich fand, es war mir auch zu lang. Es war mir dann irgendwann echt auch zu viele Kämpfe. Wenn man das mal beim God of War sagt, ist auch spannend, aber es war dann irgendwann einfach too much.
Ja, weil die Kämpfe haben für mich schon relativ früh keine Abwechslung mehr gebracht.
Ja, ich finde
auch, also, das stimmt gar nicht.
Es kam dann sogar nochmal neue, da kam sogar nochmal neue Waffen und so dazu, relativ spät sogar. Dieser Speer, wenn ich mich erinnere und so.
Genau.
Es war dann einfach too much. Wir waren einfach zu voll gestopft sozusagen. Und ich hätte gerne es kürzer und bündiger. Und trotzdem hat es mich aber bis zum Ende begeistert. Aber nicht wie es 2018 war. Ich bin gespannt. Und ich glaube, Santa Monica macht das schon. Die machen das schon. Ja, und das war die State of Play. Also wie gesagt, wir hatten hier mal mit Marathon das einzige Service-Game. Ansonsten war das ja wirklich sehr Singleplayer-lastig. Vielleicht haben sie es kapiert. Vielleicht war es aber jetzt auch reiner Zufall. Und nächstes Mal kommt dann eine State of Play nur mit Multiplayer-Kram. Wir wissen es nicht. Aber wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf September. Jetzt dann Summer Game Fest. Da kommen noch mal ein paar Titel. Ob die auch alle, werden die dann alle im Oktober released? Hauptsache, man ist noch vor GTA 6 oder was ist der Plan? Der Oktober ist nämlich noch relativ leer im Vergleich zum September. Das wird noch interessant, wo die sich noch alle einreihen. Weil wir haben jetzt hier sogar einige Titel, die wirklich am selben Tag erscheinen. Wie beispielsweise Silent Hill und Control. Ja. Schon krass.
Ja, muss man gucken. Ich glaube, auf dem Bauch würde ich sagen, dass Oktober nicht mehr so viel kommen wird.
Ihr habt nächstes Jahr dann schon.
Da ist, glaube ich, dann die Angst vor GTA schon zu groß.
Ja, im Oktober
bist du zu nah an GTA dran.
Ja, weil ich dann auch einfach
noch mit GTA. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das so kommt.
Ich glaube, wenn da dann diese Marketingmaschinerie losgeht im Oktober, dann ist wirklich so, dann ist das Spotlight da so drauf. Und ich glaube, es atmen alle in der Game-Branche durch, wenn es dann endlich mal released wurde. Und ein, zwei Monate.
Wenn sie es nochmal verschieben, dann atmen alle nicht mehr durch. Ja, dann gibt es nur noch verzweifelte Gesichter in allen Meetingräumen. Also übrigens, Way of the Sword kommt auch am 24. September. Das sind irgendwie diese, da gibt es so eine Woche, wo irgendwie 3, 4, 5 Top-Titel erscheinen mit Resonant, Way of the Samurai, Silent Hill.
Ja mal sehen, was jetzt noch angekündigt wird von Microsoft auf dem Summer Game Fest. Spannende Geschichte. Dann sind wir durch das State of Play. Und der liebe Philipp gibt uns mal einen Real-Life-Eindruck, weil der Philipp hat ja schon erwähnt, er war in Paris im Euro Disney und behauptet, da gäbe es auch coolen Content für Geeks.
Ja, Wahnsinn, ja. Also ich meine, das ist ja Teil meines Bucket-Lists-Vorhabens, alle Disney-Theme-Parks auf der Welt irgendwann mal besucht zu haben. Das weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Aber zumindest zwei kenne ich ja jetzt und ich finde, die Disney-Parks sind halt immer irgendwie geil. Also das ist halt immer irgendwo liebevoll gemacht und total schick. Und jetzt hat ja hier die Disneyland Paris, Euro Disney heißt es ja nicht mehr, habe ich mir 30 Mal sagen lassen, Papa, du bist zu alt, weil das heißt gar nicht mehr Euro Disney, das heißt Disneyland Paris. Hat ja unter anderem auch ein bisschen hier Star Wars aufgegriffen, ne? Und hat natürlich auch Avengers aufgegriffen. Nicht in der großen Größenordnung wie in Anaheim in Kalifornien, aber trotzdem sehr liebevoll und sehr schön. Also sie haben, musste ich ein bisschen schmunzeln, sie haben einen meiner alten Lieblingsrides, das ist dieser, war früher Jules Verne von der Erde zum Mond, haben sie innen komplett auf Star Wars umgebaut. Also das ist jetzt der Star Wars Ride, wo du dich halt quasi mit deinem X-Wing in die hinausschießt und gegen TIE Fighter kämpfst. Und das ist einfach immer noch total geil. Also die Rides sind einfach mega geil gemacht und dafür, dass die echt schon alt sind, also haut dich ordentlich rum in deinem Sitz und es bleibt trotzdem irgendwie familienfreundlich. Also völlig geil. Ja, bin ich total begeistert von, auch immer diese Wartebereiche total liebevoll gemacht, mit Videos, mit kleinen Erklärungen etc. Und da geht schon einiges. Und lustigerweise, das zweite Star Wars Fahrgeschäft, das sie haben, fällt mir jetzt gerade blöd, wie ich bin, der Name nicht mehr ein.
Da kannst du kurz nachdenken. Bei den Rides, also das sind schon so Rides, wenn man grundsätzlich bei so Fahrgeschäften Probleme hat mit dem Magen, dann kann man die auch nicht fahren, oder? Die sind schon.
Nee, die gehen schon rein. Also die haben teilweise sehr enge, kleine Loopings.
Oh meine
Güte. Ja, hohe Geschwindigkeit, ich hau's ordentlich rum. Und also ich bin immer ganz froh, dass ich die Fotos echt sau teuer sind, dann hast du nicht diesen Drang, die zu kaufen, weil ich habe regelmäßig so ein dermaßen blödes Gesicht auf den Fotos. es sind im Prinzip klassische Achterbahnen, halt meistens inzwischen Indoor, also ganz wenige, die draußen ablaufen. Und die sind halt mit Lichteffekten und Videos und Videoleinwänden und was weiß ich was nicht. Und es ist laut, es ist schnell, also auch mit Epilepsie oder sowas kann ich es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Ja, also ich glaube, dann ist es echt nix. Und aber sie haben das mit dem Branding und dem Theming, es ist halt Disney, ne? Es ist halt einfach nichts dem Zufall überlassen.
Ist dir der zweite Ride jetzt eingefallen?
Nee, ich weiß den Namen gerade immer noch nicht, aber auch das ist im Prinzip ein recycelter Ride, bei dem sich nichts bewegt, bei dem du bloß in so einem virtuellen Cockpit hockst. Aha. Mit so einem riesengroßen Bildschirm vorne und C3PO dich durch einen Angriff mit zigtausend, High-Fightern und Sternenzerstörern und korellianischen Korvetten und allem durchfliegt.
Schon geil.
Ja, der es eigentlich gar nicht fliegen soll. Also das ist so nett gemacht. Du kriegst so auf dem Weg dahin, kriegst du schon so ein bisschen die Story erzählt, wie C3PO eigentlich nur ein Systemupdate machen soll, aber dann aus Versehen als Pilot in dem Ding landet und dann sitzt du da drin und dann geht diese Trennwand auf dem Bildschirm hoch und dann sitzt er halt da und erzählt dir, er weiß jetzt gar nicht, was er hier macht. Und dann wird die Startsequenz eingeleitet und dann hast du so das Gefühl, du gibst jetzt Vollgas optisch auch von der Hydraulik her und auf einmal erscheint dann halt Lord Vader und hält dein Shuttle mit der Macht fest. Also das ist, also dafür, dass du echt nur stationär bist, muss ich sagen, war es mir da fast am meisten schlecht.
Okay, ja gut, das ist ja eh
deine Kryptonit. Okay.
Ja, ja, das ist gar nicht so einfach, aber es haut gut hin. Und was wir leider nicht haben in Paris, ist dieser Star Wars-mäßige Außenbereich. Den gibt's ja in Anaheim, da steht ja so ein Millennium Falcon in Originalgröße und ja, sowas. Ja. Irgendwo hatte ich gelesen, dass sie das in Paris haben, aber da habe ich Scheiße gelesen, das haben sie nicht. Aber auch die Rides, also als Star Wars-Fan, Peter, ich glaube, dir wird's Herz aufgehen ein bisschen.
Ja, aber mir wird schlecht.
Und dann hast du
mir wird schlecht, ich kann das Zeug nicht fahren.
Animatronischen Figuren da stehen, den animatronischen C3PO, der mit R2 redet und so weiter. Das ist einfach schön.
Das wäre super geil.
Es wirft einem ein bisschen raus, dass die Französisch sprechen. Muss ich ehrlich sagen. Das hat mich ein bisschen rausgeholt, aber es war lustig. Und das wird dann noch schlimmer.
Da habe ich gar nicht dran gedacht. Die sprechen da ernsthaft Französisch?
Ja, das ist teilweise so ein bisschen ein Mix. Also diese animatronischen Figuren sprechen Französisch. Die Sachen, die sie in Hollywood vorproduziert haben als Video, die sprechen Englisch. Das ist so ein bisschen seltsam.
Wo ist dir dann das Telefon kaputt gegangen? Bei welchem Ride? Oder habe ich das falsch verstanden?
Das war der Star Wars Ride tatsächlich. Das war der Star Wars Ride, doch.
Ja, aber es war wahrscheinlich schon vorher beschädigt, weil das würde mich
wahrscheinlich war es vorher schon beschädigt, ja. Da hatte ich dann auf jeden Fall kein Touchscreen mehr danach.
Das heißt, wirklich nach dem Ride ging dein Touchscreen vom iPhone nicht mehr?
Ja, nach dem Ride ging der Touchscreen nicht mehr und ich stand und dachte mir, scheiße, da ist alles drauf vom Eintrittsticket in den Park am nächsten Tag angefangen. Ah. Das hatte ich zum Glück noch auf der Watch. Flugtickets, Adresse vom Airbnb, das ich nie wieder gefunden hätte. Hätte meine Tochter sich den Namen nicht gemerkt. Die ganz cleveres Kind, bin ich sehr froh. Und dann gab es schlimme Odyssee zum Apple Store, was auch gar nicht so leicht war, weil ruf mal ein Uber ohne Handy. und offizielle Taxen gibt's ja quasi fast.
Geile Sidequest, die du da dir noch aufgemacht
hast. War eine Wahnsinns-Sidequest. Und von der einen Mall ging es dann in die andere Mall, wo sie das Teil da hatten. Und da muss ich sagen, Apple wirklich geil, am nächsten Tag sofort gewechselt und am nächsten Tag mittags hatte ich wieder ein Handy. Und wir konnten wieder in den Park und haben uns dann noch den Avengers Campus angeschaut. Okay. Der auch nicht so groß ist wie der in Anaheim, aber sehr, 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 sehr schön. Also da gibt es wahnsinnig viel. Iron Man Rides, das ist im Prinzip so ähnlich wie der, also auch so eine Achterbahn Indoor, wo du quasi als Nachwuchs-Avenger in einem Starship von Stark Industries hier in den Weltraum geschossen wirst und mit Captain Marvel hier durch die Gegend fliegst. Wahnsinnig geil gemacht wieder. Ja. Und ja, super spaßig. Also macht einfach, ich mag diese Rides. Und die sind tatsächlich familienfreundlich genug. Also da fahren 6-Jährige mit. Vielleicht bin ich auch echt nur eine ziemliche Pussy bei sowas, aber ich finde die schon ziemlich heftig. Aber macht Spaß.
Ja, wenn das du dann mal ein Bus erleben willst, dann brauchst du mit mir oder? Mal fahren, sowas. Mir wird hier im Weißbierkarussell schlecht und dann kriegt man nicht mal Weißbier da drin.
Also da geben ja, uns der Christian, da geben wir uns die Hand, weil genau, ich kann das halt auch nicht.
Ja, ich muss aber sagen, ich bin auch sehr anfällig für Motion Sickness, habe ich ja schon mal erwähnt. Also ich kann zum Beispiel diese kleinen, total albern, diese kleinen Karusselle kann ich nicht fahren. Wird mir sterbensschlecht bei den Dingen geht es vielleicht, weil sie so im Dunkeln sind und so. Ne? Also ich weiß es nicht warum. Und was wir da auch noch haben, was ich noch nie gesehen habe, was auch echt nett war, war so ein Spider-Man-Ride, der auf Französisch übrigens Spider-Man heißt.
Ja, und bei mir wäre das dann Spider-Man.
Ja, nee, der ist harmlos. Da sitzt du tatsächlich nur so drin.
Das sagst du.
Und kriegst eine 3D-Brille. Und dann geht's auch mit großen Protektoren. Und das Ding hat so einen Motion-Tracker. Und du musst dann in deinem Ride sitzen, so mit dieser typischen Spider-Man-Geste Netze schießen. Also du hast quasi so ein interaktives Moorhuhn auf 18 mal 18 Metern vor dir. Und das Ganze natürlich wieder typisch mit Spider-Man oder Peter Parker, der da durchschwingt und irgendwelche Reden hält. Also es ist einfach schön gemacht. Und du siehst halt auch die bei ihren Filmen und so, die lassen wahrscheinlich bei den Dreharbeiten immer gleich Sachen für Disney World und Disneyland mitproduzieren.
Mit Sicherheit, ja, genau.
Also das ist schon beeindruckend, was sie da aufziehen. Und wenn du dann die Parade anschaust, wo dann irgendwie 2.500 Mitarbeiter durchlaufen, denkst du dir auch so, okay, das ist schon massiv.
Die ist jeden Tag, oder?
Ja, die ist jeden Tag.
Und das Feuerwerk, gibt es das auch noch?
Nee, das machen sie, ja, doch, ich glaube, das ist aber nicht, ich weiß nicht, wie es in Paris ist. In Florida letztes Jahr machen die das tatsächlich jeden Abend, machen die ja, gut, eine halbe Stunde Amerika. Lang Feuerwerk. Ja, der Amerikaner das. Nicht. Nee, aber ja, also genau. Paris, für den, der auch Amerika und den Weg vielleicht scheut, ist alles ein bisschen kleiner, ist ein bisschen kompakter. Du kannst eigentlich beide Parks, wenn du jetzt nicht alles fahren willst, gemütlich an einem Tag machen.
Aber du wirst also aus deiner Richtung wirklich Empfehlung, weil ich habe jetzt immer wieder gehört, ja, so geil ist es nicht und so, aber ich glaube.
Also ich würde es jederzeit machen, es macht total, man muss sich drauf einlassen, ja, und man muss einfach auch mal sehen, wie es halt, also es gibt auch neue, das war jetzt nicht mehr so meins und da war die Schlange wesentlich länger, weil das halt so ein Kinderding ist. Es gibt hier für Frozen, die Eiskönigin, gibt es einen eigenen Bereich.
Ja, die haben schon krasse IPs für so einen Park jetzt, ne?
Du musst auch sagen, da bin ich jetzt nicht mehr Zielgruppe. Mein Töchterchen ja mit 16 Jahren auch nicht mehr.
Ja.
Aber dieses ganze Ding ist so wahnsinnig liebevoll gemacht, wie sie hier dieses Arendelle, diese Stadt nachgebaut haben mit Eisberg im Hintergrund und dem Schloss. Das ist so, da stehst du schon auch noch mal da, so mit so ein bisschen, boah. Ja? Krass. Aber ich würde jedem empfehlen, einen Tag reicht. Früh da sein, gemütlich alles machen, was einem interessiert, was einem nicht so interessiert, lässt man weg. Ja. Wenn man noch gar nie drin war, mei, der Aufpreis für den zweiten Tag ist so schlimm nicht, wenn man sich schon antut. Schaut euch alles im Detail an, fahrt alles, was ihr irgendwo fahren könnt. Und Pfingsten ist eine super Zeit, um hinzufahren, weil da in Frankreich keine Ferien sind. Das heißt, es ist überschaubar.
Ah, und es war auch temperaturmäßig nicht so heiß, glaube ich, gell?
Nö, wir hatten nur 35 Grad jeden Tag. Also,
da hast du es auch geil erwischt an dieser Zeit.
Hey. Ja, aber sie haben auch da, ne, auch da sind sie vorbereitet. Sie haben überall diese Nebelsprühe stehen, wo du dich dann
runterstellen
kannst. So oder gemütlich für 8 Euro eine kleine eiskalte Cola trinken oder sowas.
Wie teuer ist das überhaupt? Also lohnt sich das? Was kostet die Karte? Also, 80 Euro pro Person?
Nee, die Karte also verglichen mit USA geht. Also USA habe ich für pro Person für ein Ticket $320 für 2 Tage gezahlt.
Pro Ticket? Nee.
Pro Ticket, ja.
300. Tags, ganz ungläubig.
Das war aber nicht das größte Ticket, weil ich hatte nur ein Ticket für 2 Parks. Ja, ich hatte nur ein Ticket für 2 Parks. Es gibt 4 Parks. Das 4-Park-Ticket ist dann noch mal ein bisschen teurer. Das schaffst du aber in den USA nicht in 2 Tagen. Und Frankreich jetzt, Pfingsten, außerhalb der Saison, relativ günstig. Hat das Ticket für 2 Tage, glaube ich, 145 Euro gekostet pro Nase. Und für einen Tag ist es, glaube ich, um die 90. Also,
das finde ich gar nicht so schlecht gewesen, Tag, schon.
Okay. Finde ich jetzt echt okay. Ja, also in der Hauptsaison bist du da auch über 200, 300 Euro nah dran.
Und halt extra Kosten halt nur für Essen und Getränke da drin, halt saftig, genau. Aber halt die Fahrten sind alle da dabei, oder?
Genau, außer du willst einen Fastpath, wenn du die Schlange umgehen willst. Weil du hast halt teilweise schon Wartezeiten 30, 40, 60 Minuten auch in der Off-Season. In der Hauptsaison stehst du halt auch mal 180 Minuten an so einem Ride an.
Wow.
Und ich sag mal, eine halbe, dreiviertel Stunde kriegst du besser rum, als es sich anhört, weil immer irgendwas zu sehen ist. Also du langweilst dich auch beim Anstehen, gerade bei den neueren Sachen nicht, weil du kommst immer an irgendeinem Videoscreen vorbei, da taucht dann irgendwie Rocket Raccoon kurz auf und schreit irgendwo rum auf Französisch. Oder irgendwo kommst du wieder an einer animatronischen Figur vorbei oder es steht eine große Vitrine in der Mitte mit einem sezierten, keine Ahnung was, Jabba the Hutt oder was weiß ich was.
Also, haben sie halt schon gut gelernt, wie sie die Zeit rumbringen, dass
du nicht langweilst. Das kriegst du auch hin. Also das ist nicht so schlimm. Alles über eine Stunde finde ich quälend. Ja, und dann kannst du dir, lustigerweise, das haben sie ganz geschickt gemacht mit der App, musste ich ein bisschen schmunzeln, du kannst dir für jeden Ride oder jede Attraktion, sage ich mal, kannst du dir einen Fastpass rauslassen. Und der Preis von dem Fastpass variiert, je nachdem, wie ausgelastet das Ding ist. Dann wird es teurer natürlich. Ja? Oder auch, wie sie funktionieren. Also manchmal kannst du dir einen Pass für eine bestimmte Uhrzeit buchen. Und manchmal hast du bloß eine VIP-Schlange, die du rangehst. Und da variiert dann der Preis pro Ride dann nochmal zwischen 7 und 25 Euro, war jetzt das, was ich gesehen habe. Also wenn du das durchziehst, dann wird's schnell, ja, Microtransactions, total witzig, dann wird's schon schnell teuer.
Okay. Gut, aber dann hast du ja auch nochmal gut Tipp gegeben. Also Pfingsten bietet sich da wirklich dann an, obwohl sich's erstmal gar nicht so anhört. Ja. Cool, Philipp.
Ja, dann ich hatte Spaß, kann es nur empfehlen. Also wenn jemand sowas mag,
berichtet mal, wenn ihr da mal wart oder wenn ihr da schon wart, ob ihr das unterstützen könnt oder ob ihr da einen ganz anderen Blick drauf habt als der Philipp.
Also ich könnte, sagen wir so, ich könnte jetzt jeden verstehen, der sagt, Alter, spinnst du, das ist so eine Kommerzveranstaltung, dass die Lichter ausgehen. Hm. Ja, ist es. Definitiv. Ja.
Und wenn man jetzt mit Marvel und mit Star Wars nicht so viel am Hut hat, dann wird es wahrscheinlich auch eng.
Es gibt ein paar so Classic Rides, die sind leider auch sehr, sehr geil. Also die mag ich schon auch sehr. Das Haunted House oder sowas, das ist schon sehr cool. Okay. Also die sind zwar schon älter und das merkst du, aber wenn ich jetzt da drin stehe, ich mir immer, boah, krass, was war das für eine krasse Nummer vor 20 Jahren, als sie das gebaut haben. Krass. Ja, heute ist es schon normal, aber damals war es halt
mega. Aber auch das Franchise ist ja dann wahrscheinlich ein bisschen älter und so. Vielleicht passt es auch teilweise sogar, dass es.
Es hat auch nicht alles ein Franchise. Also es gibt diese Westernbahn Thunder Mountain, die mag ich sehr, sehr gern. Die hat einfach nur ein Western-Setting.
Okay.
Oh, und natürlich, da geht's nur ganz schnell noch, weil das Thema dauert schon viel zu lange. Es gibt einen Indiana Jones Ride, gibt's auch, der ist ganz
großartig.
Den Temple of Peril.
Ja, cool. Ja, aber das mit dem Französisch finde ich auch noch schwierig, weil das verstehe ich dann halt einfach nicht, wenn die da reden.
Ah, super Problem. Also, und das sage ich jetzt noch, weil das hat mich überrascht. Ich muss ein bisschen eine Lanze für die Franzosen brechen. Die haben ja so einen schlechten Ruf. Ja.
Ja.
Du kommst mit Englisch überall durch.
In Paris schon,
oder? Die sind nicht mehr widerwillig. Gerade Paris war ja da früher tatsächlich eigen. Die sind nicht mehr widerwillig, wenn die merken, du bist Tourist und du versuchst Französisch zu sprechen. Ein bisschen kann ich es ja auch. Die wechseln von sich aus tierisch schnell zum Englischen. Ja. Und also
der Franzose, da spreche ich jetzt lieber Englisch, als dass ich mir da jetzt einen abbreche.
Genau. Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Einfach mache ich es ihm nicht. Ich spreche lieber schlechtes Englisch, sodass er mich dass er mich doch nicht mehr versteht.
Hey, die waren voll okay, die haben alle Englisch in mir gesprochen. Ja, okay.
Nee, das haben sie aber tatsächlich auch ein bisschen zum Ärgernis, weil ich ja gesagt habe, Kind, du wirst da ein bisschen Französisch üben können. Ja. Aber wenn du ihnen gesagt hast, du würdest auf Französisch gerne, dann haben sie es auch gemacht. Also die machen das wirklich auch, um dir entgegenzukommen, um es dir leichter zu machen, weil hey, wie oft spreche ich Französisch? Wenn ich nicht gerade Spiderman sagen muss, ist das ein totales Gestöpsel, was ich da mache. Ja?
Gestöpsel, okay, aber das war jetzt, finde ich, kein Gestöpsel. Du hast einen schönen Eindruck gegeben, aber wir müssen jetzt mal weitergehen, sonst wird das eine 3-Stunden-Folge heute, liebe Leute.
Voll.
Also Disneyland Paris, ich habe es extra auch so aufgenommen in die Shownotes, da steht jetzt nicht mehr Euro Disney, ne? Dass wir da auch mit der Zeit gehen. Die Geekzone geht mit der Zeit.
Wir sind voll modern.
Du hast dir ja letztes Mal irgendwie eingebildet, im Koop Little Nightmares 3 zu spielen, obwohl das ja irgendwie nicht so tolle Reviews hatte. Ich glaube, beim Koop hattet ihr trotzdem Spaß. Und jetzt
war Spaß, aber ich hatte gesagt, viel Trial and Error.
Ja, genau. Und jetzt hast du auf Anraten ja auch nochmal Reanimal von den Machern von Little Nightmares 1 und 2 gespielt.
Genau.
Und erzähl doch mal im Vergleich dazu.
Im Vergleich dazu, also deutlich weniger Trial and Error. Ja. Storymäßig im Prinzip genauso Banane, würde ich sagen. es sind wieder Geschwister auf einer Insel, die ihre Freunde retten. Kryptische Story, würde ich sagen. Also es ist sehr, man weiß es nicht so genau, es gibt reanimierte Leichen und also du merkst, es geht um irgendwas mit Krieg. Ja. Und ich hab's auch nie danach gegoogelt tatsächlich, weil ich mir dachte, nee, ich lasse das einfach so stehen. Es werden irgendwelche Rituale durchgeführt und das Ganze dreht sich so in einem Kreislauf, aber es spielt sich schön flockig weg.
Ihr habt's auch durch, oder?
Ja.
Hört sich so an.
Wir haben's durch, ja. Also es ist, glaube ich, auch tatsächlich Absicht, dass du nicht weißt, um was es geht. Und es sind auch, glaube ich, DLCs geplant. Also
okay.
Ich würde sagen, es ist irgendwie so ein Ding um Kriegstraumata im Groben und Ganzen. Aber ein sehr schönes Indie-Spiel,
muss man sagen. Ist es jetzt das bessere Spiel, würdest du sagen, als Little Nightmares 3? Oder?
Ja. Ja. Im Zweifel würde ich Reanimal den Vorzug geben, einfach weil es weniger von diesem frustrierenden Trial and Error hat.
Netax, erinnerst du dich?
Da muss ich ja auch noch weiterspielen, ja.
Erinnerst du dich? Du hast damals die Demo gespielt und hast sogar extra für den Hausgebrauch einen zweiten Controller gekauft, deswegen.
Und Reanimal liegt auch schon auf der Platte, aber ich bin zu nichts gekommen, ja. Also, ein bisschen haben wir schon gespielt, aber genau, noch nicht mehr.
Aber du wirst die Koop-Erfahrungen da dann auch weiter zocken.
Ich komme gleich nochmal auf das Trial and Error.
Da kommst du dann eh nochmal drauf, ja. Mhm. Also Philipp, dann hat es sich aber gelohnt sozusagen, dass du es noch nachgeholt hast, das Reanimal.
Ja, voll cool. Also wirklich schön.
Hatten wir ja auch schon mal im Cast, eben als der Tax damals die Demo gezockt hat. Dann Philipp, habe ich in deine Steam, ich war in Steam unterwegs und habe gesehen, der Philipp hat Schrödingers Cat-Burglar gespielt und dann habe ich da drauf geklickt, weil das hat mich dann interessiert, weil Katzen und Schrödinger und so finde ich ja witzig. Und auf dem ersten Bild dachte ich mir, was hat er da jetzt irgend so ein AI-generiertes Dingsbums-Spiel gespielt, weil es irgendwie so, weil es auf dem, der erste Screen sah so richtig Mainstream, generiert mäßig aus. Ich glaube aber, dass das Spiel, als ich dann so durchgeklickt habe, doch ein bisschen mehr kann, oder Philipp?
Ja, und eigentlich, also ich bin noch nicht durch, bin jetzt glaube ich 3 Stunden drin, auch ein schönes Koop-Spiel.
Ach, auch Koop?
Couch-Koop allerdings, also es geht nicht getrennt, es geht Couch-Koop. Schrödingers Cat Burglar ist die ergreifende Geschichte einer von Mittens, einer Katze, die als Einbrecher arbeitet und Geheimnisse aus Industriekomplexen stiehlt. Und die gerät bei diesem Einbruch, also du gerätst bei diesem Einbruch in ein Quantenexperiment und kannst ab diesem Moment dich in 2 Katzen aufteilen.
Na, eine leben, eine genau. Tote, oder wie?
Nee, nee. Ja, so ungefähr, nee, aber sie leben beide tatsächlich und okay. Tatsächlich total schick gemacht. Wenn du es alleine spielst, spielst du mit jedem Analogstick dann eine dieser Katzen.
Wow, okay.
Zu zweit spielt einer mit dem Analogstick und der andere mit der Tastatur. Am PC zumindest, ich nehme an, auf Konsole geht es mit zwei Controllern, keine Ahnung, habe ich nicht probiert. Und du kannst dich dann wieder vereinen und trennen und so kommst du halt von Raum zu Raum. Bist du mit unterschiedlichen Rätseln konfrontiert und sie vermarkten es selber als Portal mit Katzen.
Man kann es aber auch solo spielen und wie du sagst, dann spiele ich mit den Sticks
genau, die beiden Katzen.
Ja, weil die Rätsel sind sehr geil.
Die Rätsel sind im Prinzip immer so, dass du sagst, du kommst in den Raum, da ist irgend so eine Contraption aufgebaut, du musst irgendwelche Gegenstände holen. Und dann musst du eben schauen, wie du durch den Raum durchkommst und mal es gibt so Barrieren, da kann mal nur die eine Katze durch, dann kann nur die blaue Katze durch, also die abgeteilte Katze. Und so musst du eigentlich immer deinen Ausgang suchen, ja, mit Schaltern, mit Gewichten,
Beschweren. Schalterrätsel, ja, genau. Ja, mag ich ja schon sowas, ne, Christian?
Ja, so ein bisschen.
Gar Christian, nicht. Du gibst mir ja gerne mal so ein Game, wo ich dann über 20 Stunden rein versenke.
Also deswegen, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es dir auch taugen wird, Peter. Und ja, also wirklich, wirklich nett. Was ein bisschen nervt, ist, es ist halt wirklich ein Indie-Spiel, sie haben keine Sprachausgabe. Die Katze kommuniziert immer mit ihrem Igel, der als, als Operator fungiert und das ist immer so wah, 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 wah.
Ah, ja. Sowas mag ich
aber nicht.
Aber echte Katzen reden ja auch so.
Ja, die reden auch nicht so deutlich.
Ja.
Aber es ist nicht so viel, dass es nerven würde. Das sind meistens so kurze Geschichten, die kannst du auch wegklicken. Und sie nehmen alles mit. Also du kannst auch so ganz katzentechnisch auf Staubsaugerrobotern herumfahren und alles Mögliche
machen. Kisten vielleicht auch? Gibt's auch Kisten?
Kisten gibt es bestimmt auch noch. Also es kommt noch einiges. Einzige, aber was man sagen
muss. Staubsaugerroboter rumfahren ist schon geil.
Das ist schon cool genug. Ich war tatsächlich die erste halbe Stunde gegen Ende kurz davor, dass ich das Spiel abbreche. Weil das ewig dauert, bis du diese Teilung beherrschst.
Mm.
Und bis dahin ist es relativ langweilig. Also du musst erstmal diese halbe Stunde spielen, bis du aus Versehen in dieser Maschine landest, die dich dann teilt. Und dann wird es wirklich cool. Dann macht es
Spaß. Gut, wenn man das weiß, es hilft wahrscheinlich jetzt echt, das zu wissen, weil dann weiß man ja, gut, da muss ich jetzt durch, Anfang, Tutorial, bla. Jetzt aber eine Frage, Philipp, wie kamst du auf das Spiel? Also das ist mir noch nie untergekommen vorher. Und wie gesagt, ich war ja total irritiert von dem Startbild, dass ich mir dachte, was ist das
denn? Ja, auch hier muss ich tatsächlich auf meinen Nachwuchs verweisen, weil nach Reanimal ankam, also wir brauchen wieder ein Koop-Spiel. Ich gesagt, ja cool, dann schau halt mal, was du findest. Und dann hast du irgendwo eine Werbung dafür entdeckt.
Okay, das hätte natürlich auch voll in die Hose gehen können, aber anscheinend ist das ja
wirklich
ein Geheimtipp.
Vollgas, ich habe gesagt, komm, wir probieren das mal. Aber hey,
Also dir auf den ersten Blick auch gedacht, das könnte jetzt auch so richtig.
Ja, ich habe so ein bisschen, und dann habe ich geguckt, dann hat es bei Steam irgendwie 96% positive Bewertungen mit der Demo gehabt. Und war mir, okay, das kannst du mal riskieren. Riskierst mal für 20 € oder was es gerade gekostet hat, war gerade irgendein Angebot. Ich dachte, gut, nimmst du mal mit. Und ist echt ein schönes Spiel. Also es ist Vollgas-Indie, das merkst du tatsächlich. Es ist nicht so extrem geschliffen wie andere Spiele, aber es ist echt schön.
Wäre auch was für die Indie-Fresse sozusagen gewesen für jemanden.
Eigentlich schon, aber mir hat es zu viel Spaß gemacht, dass ich so lange hätte aufheben wollen.
Sondern so ein geiler Geheimtipp, weil ich glaube, also der Christian ist ja da auch immer total informiert. Gerade bei solchen, aber Christian, ist dir das schon mal untergekommen vorher, der Titel?
Na, gar nicht. Nee. Noch gar nicht.
Also wirklich auch echt, da hat die Geekson jetzt mal einen richtigen Geheimtipp rausgezaubert.
Ja,
geht auch. Katzen und Katzenhumor muss man dann schon mögen, aber dann glaube ich, ist eine coole Geschichte.
Ja, ich habe jetzt ein, zwei Mal gelesen, das ist gegen Ende, aber das geht mir bei solchen Spielen tatsächlich öfter so, wenn du die Mechaniken alle mal durchschaut hast, wird es teilweise ein bisschen repetitiv wohl. Aber das haben solche Spiele, finde ich, gerne. Also
solange nicht zu viel Trial and Error hinten raus oder so kommt, ne? Genau. Das hat man ja schon. Apropos Tax, Trial and Error. Der Philipp hat uns ja schon berichtet vor ein oder zwei Geekzones, dass er Darwins Paradox gespielt hat und das halt ganz wildes Trial and Error irgendwann bekommt und eher nervt, als dann Spaß macht. Wie ging's dir denn, Tax? Hast du es denn weitergespielt, durchgespielt?
Ich müsste mal schauen, bei wie viel Prozent ich bin. Aber ich habe die ganze Zeit mit diesem Zitat das Spiel gespielt und dachte, Trial and Error, weniger. Also für mich war es eher Logik, wo ich da entlanglaufen kann.
Ich würde wieder frech, der Tax. Okay. Aber schau doch erstmal, bei wie viel Prozent du überhaupt bist, Tax.
Das war jetzt natürlich, Tax, das war sehr charmant. Ich glaube, es war selten so ein charmanter Affront in dieser Gipsung.
Nee, mich falsch verstehen, Fips. Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich bin zu doof, das Spiel zu spielen, weil es echt schwierig ist. Es ist so, nee, gleich schmeiße ich den Controller weg. Also für mich war es nicht Trial and Error, sondern du musst verdammt gutes Timing haben, ja. Also du musst dich schnell bewegen, weil sonst kommt die Stanzmaschine oder die Rohre werden heiß und so. Und dann hat es ein bisschen genervt und es war kurz davor, dass ich dachte, was für ein schönes Spiel, aber so ein Scheißdreck, ja.
Christian, ich glaube,
das meine ich aber genau mit Trial and Error, weil du teilweise die Sachen gar nicht wirklich vorhersehen kannst, wie die kommen, bevor du wenigstens ein, zwei Mal gestorben bist.
Ja, aber ich bin nicht nur ein oder zweimal gestorben, bestimmt schon 10-mal. Dann habe ich gedacht, nee, ich höre jetzt auf, ich schaue es mir dann auf YouTube an. Aber ich muss gestehen, dann habe ich es dann doch irgendwie wieder in das nächste Level geschafft.
Da schau, also, wie gut ist das Gefühl dann? Ist doch schon schön.
Ist gut, aber es ist jetzt so, dass ich denke, oh scheiße, ich will gar nicht wissen, was noch kommt. Weil es wirklich ein Level gab, da ist dieses grüne Gut, also da leuchtest du so grün atomar relativ früh am Anfang und da hast du so gut wie, also hast du einfach nichts gesehen und es war irgendwie dann auch Rätseln ausprobieren, also da könnte man den Spieler noch ein bisschen besser guiden. Vielleicht haben sie sich wirklich gedacht, das muss ein anspruchsvolles Knobeln sein, aber
du musst so mir jetzt trotzdem noch mal sagen, wo der Unterschied zwischen Trial and Error und Spielen ausprobieren ist.
Eigentlich hat's der Tax jetzt entkräftet. Seinen coolen Roast vorhin mit eigentlich ist es gar nicht
Trial and Error,
den hat er jetzt komplett entkräftet.
Eigentlich ist es nicht Trial and Error, eigentlich ist Spielen und Ausprobieren.
Es ist nicht Spielen ausprobieren, sondern das Timing hat mir gefehlt. Du musst diese Geschicklichkeit haben. Und das ist das.
Okay, ja. Okay. Ich glaube, ich muss es jetzt muss ich es doch nochmal spielen, um da
jetzt irgendwie den Takt spielen. Du, wir brauchen mit jetzt. So, aber mit diesem Gefühl des Erfolgserlebnisses, da kriegst du den Takt nicht.
Anscheinend nicht. Deswegen, ich will den Tax einmal, ich würde ihn so gerne mit den Tax würde ich einmal erleben, weil er hat ja die Szene noch nie gespielt, wenn er Elden Ring anfängt und einfach, Christian, du weißt genau, was ich meine, rauskommt und dann diesen berittenen Ritter da sieht. Und dann meint, den greift er jetzt mal an. Das würde ich einfach so gerne erleben.
Stimmt, das ist auch Trial and Error. Ich habe mir heute mal wieder Twitch installiert. Genau, vielleicht müsste ich da mal streamen.
Das wäre so großartig. Ja, aber vielleicht.
Das wäre schon was.
Das wäre schon was. Der Tax, der einfach, wir nehmen es wirklich als Projekt, der Tax spielt Elden Ring durch. Das wäre eine Erfahrung. Ich
habe ja mal angefangen hier rundenbasiert und so. Ja,
nee, es wäre eine Erfahrung. Es wäre eine Erfahrung für dich und für alle, glaube ich.
Für alle, ja.
Okay, aber Darwins Paradox hast du erstmal weggelegt, oder wie? Also darf noch
dafür. Nee, ich würde gar nicht sagen, schönes Casual-Spiel. Und ich bin jetzt in einem Level, wo ich denke, jetzt glaube ich zu meinen, ich hab's jetzt raus, ja. Ich bin in dem Level, Fips, wo es zwischen klebrig und glitschig ist, ja. Also entweder musst du mal ins Wasser springen oder nicht.
Aha. In-game übrigens.
In-game, ja, natürlich. Ja,
ich hoff's. Aber Philipp, weißt du dann ungefähr, wie weit er ungefähr ist?
Da bist du gar nicht so wirklich weit.
Nee, wahrscheinlich eher bei 20% oder so. Ja, nee, ich bin ja aus dieser Höhle schon wieder raus. Ich bin schon wieder ein Stück weiter.
Aber weiter als in der Demo auf jeden Fall schon.
Ja. Ach, genau. Und das ist die gute Nachricht. Alle Leute, die Demo gespielt hatten. Ich dachte, jetzt mache ich da weiter, wo ich bei der Demo war. Oder ich muss die ganze Demo neu spielen. Und das fand ich extrem cool, dass das Spiel erstmal nichts mit der Demo zu tun hat.
Ach so.
Ach geil,
das ist gar nicht der Anfang vom Game.
Ja, weil ich dachte, Jetzt muss ich das alles spielen. Und vielleicht jetzt auch noch, weil du das abrufst, die Demo spielte sich, also jetzt nicht von der Engine, aber von der Geschicklichkeit, Trial-and-Error-Schwierigkeitsgrad, Faktoren leichter.
Aha.
Als das echte Spiel, aber vielleicht ist nur der Anfang madig, ja, müssen wir mal schauen.
Okay, Abertax. Darwins Paradox muss trotzdem wahrscheinlich gerade ja, erreichen. Ja, das ist
ein gutes Casual-Spiel.
Weil du bist ja jetzt James Bond, hast du ja schon in der Einleitung uns.
Ich bin jetzt Doppel-Null-Agent, ja.
Bist du schon Doppel-Null-Agent?
Ach, tatsächlich. Ja, sowas von, ja.
Erzähl doch mal. James Bond 007 First Light kam raus. Absolutes Blockbuster-Game. Gute Reviews ja, überall.
Ja, ja, ja.
Natürlich hat da noch niemand mit dem Tax gerechnet und dem Tax schon Review. Deswegen, Tax, geh doch mal rein und sag uns, ob sich das Ding lohnt. Oder was du dir erwartet hast. Sag mal, was du dir eigentlich erhofft und erwartet hast davor.
Eigentlich war es so, dass ich dachte, von den YouTube-Reviews und was ich gesehen habe, das Spiel skippe ich mal lieber, dachte ich zuerst. Und dachte ich, nee, diesen Shitstorm, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich bin einfach neugierig, das jetzt mal selber zu spielen. Und es hat sich gelohnt, das selber zu spielen. Ja, weil ich habe früher die vorherigen Hitman-Spiele oder so nie gespielt. Also ich kenne die nicht. Und dachte, oh, das ist jetzt nur Ballerei und voll der Stress. Aber ganz anders von der Storyline. Man ist ein...
Aber warte mal ganz kurz. Erhofft hast du dir ja schon ein bisschen was in die Uncharted-Richtung.
Oder? Richtig, so genau. Und da kommen wir gleich dann auch nochmal zu sprechen, wie das so im Kontext mit Uncharted wirkt. Weil von der Storyline ist man ein sehr, ja, fast jugendlicher, sehr junger, noch nicht Bond und wird da vom MI6 so in der Storyline so langsam akquiriert und wächst da ganz langsam in seine Doppel-Null-Agentenrolle rein. Ja, also es ist nicht so, dass man da schon ein älterer Bond ist und, keine Ahnung, 40++, sondern, keine Ahnung, wie alt wird der Bond sein? Du hast es auch gespielt, Peter, eher so höchstens 25 Jahre alt.
Oder ja, so, oder genau, so um den Dreh. Genau. Der ist halt wirklich so ein junger Kerl, der eher da reinrutscht, weil er eigentlich so ein Soldat eher ist. Ja, und dann da durch einen Zufall eigentlich in diese...
Genau, magst nicht bei uns anfangen, genau. So
da, genau. Und das ist auch echt, finde ich, atmosphärisch gemacht, die ersten Stunden, so mit dem Training und dem Trainingscamp und dann deinen Kumpanen, die du so kennenlernst.
Und was man im Spiel zugutehalten muss, bevor wir über die Engine und Grafikeffekte reden, ich finde, das Spiel nimmt den Spieler auch sehr gut mit. Ja? Also wenn man sich jetzt überlegt, man ist jünger, ich weiß nicht, Zielgruppe 20, 30, 40 oder so, dann kann das die Leute auch schon so richtig cool abholen, ja, so wo du dann die Gadgets vom Bond siehst, ja, also
ja.
Während der Bond immer schon einfach ein etwas älteres Wesen ist, ja, wirst du da so richtig an die Hand genommen, denkst, oh, ist ja, Doppel-Nuller, das ist schon cool. Ja,
was witzig ist, es ist super atmosphärisch, wie du sagst, es gibt und wird voll mitgenommen. Und wenn man James Bond kennt, dann erkennt man total viel wieder. Also das ist halt total authentisch, du merkst, die Lizenz wird sehr ernst genommen. Ich glaube aber auch, wenn du James Bond gar nicht so kennst, funktioniert das alles, weil es nicht so übertrieben und gekünstelt ist, sondern echt wunderbar integriert in ein Action-Adventure, würde ich sagen.
Und diesen Spagat, den haben sie sehr gut hinbekommen. Ja, und es hat sehr viel adventurehafte Story-Driven am Anfang. Ja, also das hat mich total abgeholt.
Und eine wichtige Sache, was ich in vielen Reviews und so gar nicht so wirklich oder immer so mitgelesen, aber was ganz wichtig ist, eigentlich ist es ein ziemliches Stealth-Game. Weil du ja James Bond bist und erst wenn du wirklich offiziell die Lizenz zum Töten hast, das blinkt dann auch entsprechend oben auf deinem Bildschirm auf, dann kannst du deine Schusswaffe einsetzen. Das bedeutet, der Stealth-Anteil ist wirklich hoch. Ja. Und ich finde auch, ich habe jetzt ein paar Missionen schon gespielt, so drei oder so, drei von den Main-Missions, und der Stealth-Anteil ist enorm. Und es kommt dann auch mal zu dieser, jetzt hast du die Lizenz zum Töten und da gibt's die Ballereien, die mega geil inszeniert sind. Aber das muss einem schon klar sein und da muss man auch Bock drauf haben, dass man eben versucht, stealth-mäßig durch die Levels zu kommen. Ne? Und adventure-mäßig auch Rätsel lösen und so, die echt ganz cool sind bisher.
Also ich finde, sie haben extrem viel richtig und gut gemacht. Das läuft alles ohne Glitch, super, super flüssig. Es ist auch eines, jetzt auf die technischen Details, es ist eines der wenigen Spiele, wo das HDR bombastisch funktioniert, also kann sogar die Helligkeit einstellen und hast du nicht gesehen in voller Bandbreite. Also man merkt, es ist wirklich ein absolutes Top-Notch-Spiel von der Grafik-Engine und Co. Und ihr kennt es ja, die Immersion ist bei mir erst da, wenn man durch die Gänge hüpfen kann. Und so ist es mir aus Versehen vorgestern gegangen, wenn ich durch die Gänge laufe und da im Headquarter bin und zu nah an die Wand komme, dann stützt er sich links mit der Hand an der Wand ab. Und das ist so smooth gemacht. Und ich habe schon lange nicht mehr, weil ich diese so Close-Combat-Sachen, ja, also wenn du dich prügelst, was wir auch damals hier bei den ganzen Naughty Dog-Spielen gesehen haben, da wirkte das auch schon smooth. Aber selbst mit Button-Mashing und Co. kommen da Special Moves, die aus dieser Position unheimlich harmonisch wirken.
Ja, ja.
Also ich hatte noch nie bei einem, also wirklich, oder lange nicht mehr bei einem Spiel, so gute Kampfmoves, die sich so natürlich anfühlen, dass ich wie im Film so drin bin. Also nicht, dass ich in die Quicktime-Action starte, sondern du bist da mitten im Geschehen drin, dann irgendwie, also ich will jetzt hier die Gewalt nicht verherrlichen, so Knie gegen die Brust, Knie gegens Gesicht und mach da hier noch einen Special Move. Also sehr, sehr geil gemacht.
Ja, das wirkt nicht so geskriptet alles. Und was du gerade gesagt hast mit dieser Wand, das ist ja auch so, wenn du an einem Tisch vorbeigehst, dann berührt er den so, wie man normal, wenn man durch einen Raum geht, halt sich so ein bisschen.
Ist da Staub drauf, so wische ich da drüber.
Ich hab gelesen, das kann uns der Philipp vielleicht sagen, weil der die Hitman Games auch gespielt hat, dass das einfach auch Teil dieser Engine ist. Die Engine kann das einfach sehr gut. Ist es in Hitman Games auch so, dass du dich so ein bisschen organischer durch die Levels bewegst oder wirkt es schon immer so computergamey, wenn er wo drüber klettert oder so?
Also, gute Frage. Ich muss jetzt gerade echt überlegen. Also, ich habe den Hitman immer eher so vom Charakter her als relativ steife Figur in Erinnerung.
Das kommt dann noch dazu, der ist halt natürlich nicht so ein lockerer Typ, ja. Das ist richtig.
Genau, also, aber ich sag mal, die Animation, wenn du durch Fenster steigst oder über Tische oder sowas,
ja.
Das sieht schon ganz gut aus. Also das,
und was sehr geil ist, das ist auch Hitman wahrscheinlich, Philipp, Menschenmengen, das habe ich auch gelesen, diese Engine, die IO Interactive da verwendet, also diese eigene Engine, die kann halt sehr gut Menschenmengen visualisieren, die alle was anders tun und das einfach total organisch dadurch aussieht.
Ach genau,
und ja, weil du sagst Menschenmengen. Das ist Teil von Hitman auch, ne? Dass du dich da drunter mischen und also ich glaube schon, dass das eine ganz gute Basis ist für ein James-Bond-Spiel, eindeutig. Also
ich hatte ja die Trailer mir angeschaut und dachte, die Figuren schauen nicht so realistisch aus. Aber insgesamt passt der Artstyle extrem gut in dieses
Spiel. In Bewegung ist es anders, aber ich gebe dir trotzdem recht, Ax. Es gibt Höhen und Tiefen grafisch. Es liegt aber wirklich an der Engine. Also manches kann die Engine einfach verdammt gut. Und dafür hast du bei anderen Dingen ein paar Einbußen. Aber es ist in sich total ein rundes Ding, habe ich so das Gefühl.
Ich will noch ein paar Highlights loswerden. Also gerade am Anfang im Tutorial-Modus, ich habe schon lange nicht mehr so Zelte gesehen, wo der Wind von außen dran bläst, ja, dass das da so instabil ist. Oder wenn du in die Special Area reinkommst, wo du deine Uhr und Telefon alles Mögliche bekommst, da brennt es oder da explodiert dann ein Silberballon. Und er schaut absolut krass aus, ja. Also das kriegt man auf diesen YouTube-Videos so nicht mit oder in den Trailern, was man da sieht. Also das hat mir extrem gefallen und es gibt eine Sache, das will mir nicht ins Hirn, weil die Spiele sind alle so groß, ja. Also selbst der Anfangstrailer war natürlich Bond-mäßig geil, ja. Kann man sich richtig angucken, coole Musik. Müsste ich nochmal recherchieren, wer da auch den Sound gemacht hat.
Lana Del Rey hat das
gemacht. Ah ja, stimmt, genau. Aber was ich nicht verstehe, ein so gepolischtes Spiel und da merkt man, da ist dann doch nicht der, wie heißt der, Neil Druckmann von Naughty Dog dabei.
Jetzt sag, um was geht's und dass ich es zerreißen kann in der Luft.
Na, wie kann man denn so bescheuert sein, dass die Filmsequenzen zum Teil in dem Spiel so ein 1080p Low-Res sind? Also das wird das Spiel so wahnsinnig gut machen. Schau dir mal diesen, oder meiner lädt's noch runter, schau dir mal diesen Opening-Trailer an, den kann man, glaube ich, direkt abspielen. Der ist nicht in 4K oder so. Und den würde ich sehr, sehr gerne in 4K anschauen und genießen. Das war es aber leider nicht.
Okay, ist mir nicht aufgefallen.
Aber das ist so, Also das Einzige, von 99 Punkten. Ich rede nicht von der Spielgrafik, sondern wenn manchmal Filme abgespielt werden, im Titelscreen zum Beispiel. Log dich einfach mal ein, starte das Spiel, das ist der Titelscreen, aha, und dann läuft es mit 720p gefühlt durch.
Okay, da drücke ich auf Resume Play, also den lasse ich eigentlich nicht stehen, den Titelscreen.
Ja, aber bei Naughty Dog, und es ist sehr interessant, dass ich die so Head-on-Head-Rennen sehe, dass das nochmal gepolished. Und dann gibt's so einen kleinen Downer. Ich habe diesen Vergleich angeschaut, wie toll Uncharted damals war.
Ach, diese Videos, ja, aber die gehen mir alle auch so dermaßen auf den Sack. Ja,
man muss sagen,
die vergleichen dauernd genau die Sachen, wo die Engine nicht gut ist. Und zwar sehe ich in jedem zweiten Video, dass sie Autofahren zeigen.
Ja.
Da ist die Engine einfach nicht gut. Und die Autofahrszenen sind auch wirklich bisher das Schwächste am ganzen Spiel. Und sie machen trotzdem Spaß.
Absolut. Also Fazit, ein total cooles Spiel. Was habe ich mir aufgeschrieben? Man sieht an der Wand eine kaputte Tapete. Also ich habe noch nie so eine plastisch kaputte Tapete gesehen, die sich reflektiert. Es sind Spiegel da. Ja, sie
bist,
haben,
bist du eigentlich noch, bist du eigentlich noch bei uns? Ja, oder bist du?
Ich bin sprachlos, männlich.
Und bitte, also die Szene, du warst ja schon im Club, ja, wo Musik abgespielt
wird. Übergeil, war
anscheinend übergeil. Bei den vorherigen Hitman-Spielen gab es, glaube ich, schon diese Club-Atmosphäre. Und das Spiel hat mich halt echt dazu angeleitet. Ich so, geil, ich bin jetzt im Club, mich interessiert jetzt gar nicht die Story. Guck mir das mal alles an. Schieb die Leute durch die Gegend. Wo sind die Drogen? Also,
Wahnsinn. So wie du es halt im Club machst, ne?
Ja, genau. Auf der Toilette hat's geschneit. Gute Nacht, ja. Und ich weiß ja nicht, wie das bei deinem Retro-Fernseher ist. Du hast ja noch ein älteres Modell. Also in dem Club, da wo diese LED-Fernseher,
ich habe dafür ein Backlight.
Das Video dann,
was meinst,
4K
ist. Was meinst du, wie das Röhre. Backlight, wie das Backlight reinhaut im Vergleich zu deinem komischen HDR-Screen da?
Ja, also das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn.
Okay. Also am Tax gefällt das Spiel. Das ist doch gut. Er hat nämlich wieder viel Geld ausgegeben, was er ja nicht so gerne macht.
Ich glaube auch, es ist darauf angelegt, du merkst schon, das Spiel wird es dann noch ein paar Iterationen geben, wenn der Bond älter wird.
Ja, Logo.
Und ist ja Botschaft. So ein
Reboot im Prinzip, ja.
Ja, sie hören ja zu. Wahrscheinlich gibt es ja irgendwann mal hier Uncharted, neue Version. Naughty Dog, ihr müsst euch anstrengen. Also das tun sie bestimmt, aber Hut ab, haben sie ordentlich was hingestellt.
Hoffentlich hört Naughty Dog hier zu, nicht, dass die da sich nicht anstrengen.
Und ich kann es noch einen Satz vorlesen. Dreck und Fingerabdrücke auf dem Kühlschrank mit dem gebürsteten Stahl ist sehr gut gemacht, ja. Also ja,
sehr gut, begrabbel
hier in meine Küche nicht so.
Ich sage noch zwei Sätze dazu, auch zum Gameplay vielleicht für Christian oder so. Christian, Gameplay könnte dir richtig taugen, weil eben diese Faustkämpfe und so sehr geil sind. Mhm. Stealth ist klar. Und das ganze Gunplay ist, ich finde es fordernd, aber wenn man die Umgebung richtig einsetzt, fand ich es dann gar nicht so schlimm, wie der ein oder andere auf dem Discord geschrieben hat. Also ich habe die VR-Testmission noch nicht gespielt, aber ich kam da trotzdem gut durch, weil man muss halt ein bisschen auf die Umgebung achten. Also man sollte jetzt nicht versuchen, jedes Mal einen Headshot zu landen, sondern manchmal reicht es auch einfach nur, ein Benzinfass anzuschießen und dann fliegen halt drei Gegner in die Luft. Ja, vielleicht ist das, wenn man natürlich vorhat, jeden Gegner mit Headshot zu killen, dann muss man wahrscheinlich ein bisschen üben. Aber geil, echt geiles Game. Und wenn man James Bond mag sowieso und wenn man Action-Adventures mag, glaube ich auch, meiner Meinung nach ein No-Brainer und läuft auf der PS5 Pro fantastisch. Ne, Tax, da sind wir uns einig, da schnürt das Ding.
60 Frames oder variable Framerate.
Naja.
Super, super.
Ja, und der DualSense auch geil integriert.
Ja, bin schon interessiert, also, war jetzt für mich nur nicht hier Day One-mäßig.
Day One,
ja. Dabei. Aber ja. Irgendwann kommt es sicherlich dran, ja.
Sehr, sehr, sehr feines Spiel. Also ich würde sagen, momentan eins der modernsten Spiele, die ich auf der PlayStation gesehen habe.
Hey, das ist die beste Überleitung aller Zeiten, weil dann kommen wir zu meinem Spiel, weswegen ich James Bond gerade ein bisschen weniger gespielt habe, Tax, weil ich nämlich Day One ein Indie-Game gezockt habe, das neu rauskam, was ich schon eine Zeit lang auf dem Radar hatte, dann irgendwie gar nicht mehr dran gedacht und dann habe ich in einem anderen Podcast gehört, hey, das kommt jetzt dann raus. Und es hat ja fantastische Wertung bekommen. Ich spreche von Mina the Hollower. Hast du dir da alleine einen Screen mal angeschaut, Tax?
Ist ja grafisch nah dran.
Ja. Das solltest du nämlich mal bitte tun. Ich gebe euch mal ein bisschen Kontext. Mina the Hollower stammt von Yacht Club Games. Ne? Das ist das Studio, die Shovel Knight gemacht haben. Shovel Knight habe ich nie gespielt. Ich habe immer nur gehört, es ist recht schwer. Christian, ja. hast du das nicht mal versucht?
Ich habe mehrere, auf mehreren Systemen habe ich es. Ich habe es, glaube ich, mal auf der Switch die Edition gehabt, wo alle DLCs und Zusatzinhalte, die dann erst richtig schwer waren, dran mit dabei waren. Und ich habe es auch ziemlich weit gespielt. Es ist so weitestgehend, also um jetzt auch nicht vorwegzugreifen oder so, fand ich es gar nicht so schwer, speziell am Anfang. Das passt schon, war aber die Progression eigentlich ganz angenehm.
Okay. Ja, genau, Shovel Knight war so ein, liebevoll. Ja, genau, es war so ein, wie du sagst, liebevoll, war so eine Liebeserklärung an die 8-Bit, an die 8-Bit-Ära, ne? So habe ich, das zumindest noch rausrecherchiert, weil ich kannte Shovel Knight selber dann gar nicht. Und, Mina ist so ein Game, das so diese Handheld-Action-Adventure 80er, 90er Jahre feiert. Also es ist wirklich so ganz nah von der Ästhetik, und ich spreche jetzt erstmal nur von der Ästhetik, an so einem Link's Awakening, an einem Castlevania, diese ganze Gothic-Horror-Ästhetik, die es hat. Das ist das Game. Also ich denke mal, es holt schon mal jeden ab, der die Zeldas gerne mochte, so rein mal vom ganzen, von der ganzen Ästhetik, diese Top-Down-Zeldas, diese Gameboy-Zeldas, auch Castlevania, glaube ich, auch vom Sound her ist es da super nah dran. Man spielt Mina, eine Maus. Das habe ich mir dann auch sozusagen erschlossen. Ich weiß nicht, ob ich da auf dem richtigen Weg bin. Ich glaube, das ist so eine Art Erfinderin, Technikerin. Mhm. Und die ist auf so einer Insel, und da sind Generatoren ausgefallen. Ja. Und sie
die sie erfunden hat und der Insel halt gebracht hat, ja.
Genau, und sie muss natürlich jetzt, das sind wie viel, 6 oder 7 Stück, da kannst du dir schon vorstellen, es geht wahrscheinlich jetzt mal darum, in verschiedene Gebiete dann zu wandern und diese Generatoren wieder irgendwie in Schuss zu kriegen. Das wird wahrscheinlich so der Auftrag sein. Und sie ist ein Hollower, ja, Mina the Hollower, das ist übrigens auf Deutsch dann ein, das ist ja auch witzig, das stand in den Reviews, auch eine Höhlerin, ne, eine Höhlerin, ein Mitglied einer Gilde, und die hat sich dem Studium der Erde verschrieben, also eigentlich heißt es nur, sie kann sich kurzzeitig unter die Erde graben, und diese Mechanik musst du sehr stark einsetzen, schon am Anfang, eigentlich im Intro-Level ist es super wichtig, dass du dich damit dass du die lernst und dass du die timest und dass du die richtig einsetzt. Und es wird auch später auf jeden Fall noch wichtiger, dass du diesen Skill drauf hast, dieses getimte in die Erde eingraben, dann vielleicht hinter einem Gegner wieder auftauchen und den dann von hinten angreifen können beispielsweise. Das ist eine Option. Es gibt verschiedene Waffen, es gibt eine schöne Progression. Und was man jetzt noch sagen muss, das ganze Game, ich habe ein bisschen jetzt geschrieben, was für eine Ästhetik hat und wer du so bist, hat aber auch zusätzlich zu diesem Link's Awakening und Castlevania-Anteil auch noch einen, ich nenne ihn jetzt einfach mal Souls-like-Anteil. Zumindest so, dass du bestimmte Gegenstände, in dem Fall sind es Knochen, einsammelst in deinem Run. Und ja, wenn du stirbst, dann hast du noch einen Run, um diese Bubble, wo dann deine ganzen Gegenstände sind, an demselben Ort, wo du sie verloren hast, wo du gestorben bist, wieder einzusammeln. Wenn du nochmal stirbst und nicht einsammelst, sind die weg.
Ja, diese Mechanik, das ist dann nochmal ein bisschen verfeinert, weil du hast ja so Sparks. Das heißt, wenn du beim ersten Mal stirbst, verlierst du, glaube ich, noch nicht mal deine Knochen, sondern erst, wenn deine Sparks weg sind. Und dann hast du nur noch diese eine Chance, um zu deinen Knochen zu kommen, um sie wieder einzusammeln.
Sparks? Okay, das ist mir noch gar nicht auf. Ja. Für mich war das irgendwie immer so, dass ich diese blaue Kugel dann hatte und dann musste ich im nächsten...
Ja, die blaue Kugel schon da, aber da muss man auf deine Knochen auch achten, die sind nicht immer weg.
Ah, oh, stimmt, die sind nicht immer weg, jetzt fällt es mir gerade ein. Das habe ich noch gar nicht gecheckt, schau. Es gibt viele so kleine Details. Also das Spiel sieht so simpel aus, ja, und so, ja, es sieht billig aus, aber fang jetzt an zu spielen, und nach 10 Minuten ist es das erste bei mir gewesen, Christian, diese Optik, die funktioniert so gut, dass mich die auch überhaupt nicht stört. Ich denke mir zwar schon immer, ihr hättet auch wahrscheinlich manches ein bisschen hübscher machen können. Zum Beispiel auch die Farben von Mina, die ist einfach nur rot-weiß, und es sieht irgendwie so ein bisschen, da hätte ich mir ein bisschen mehr Details gewünscht. Aber das Spiel packt dich so mit seiner Mechanik und mit seiner Progression auch bisher, dass du dann wieder einen Shortcut freischalten kannst. Beim nächsten Mal, wenn du da hinkommst, kannst du halt den Shortcut direkt nehmen und so. Das funktioniert echt gut, aber ich sage auch, da bin ich jetzt auch gerade ganz ehrlich, der Schwierigkeitsgrad, und ich bin noch gar nicht so weit, Christian, du warst wahrscheinlich auch schon in dem Hub, oder? In der Hub-Area, nach dem Intro-Level. Und ich bin jetzt, glaube ich, in der ersten freien Area, und da ja, zieht's schon mal richtig an.
Nein, hier, ich glaube, dann sind wir ähnlich weit. Also, weil du triffst ja dann den Widersacher, der die Probleme verursacht, dieser Thorn. Aha. Und den bekämpfst du ja dann zum ersten Mal. Das fand ich relativ einfach, genau.
Ja,
also bis dahin fand ich,
ich habe gedacht,
Schwierigkeitsgrad so hart. Und ja, ich habe mir gedacht, ja, okay, es ist fordernd, okay, es ist teilweise halt, du kriegst halt dann, wenn du getroffen wirst, wirst du auch zurückgeschleudert, was dich dann sehr oft auch in einen Abgrund dann reinschleudert. Ja. Dann kommst du halt wieder zu dem letzten Safe-Spot zurück, der oftmals sehr weit zurückliegt. Und so, ich dachte, ja, okay, aber es geht noch. Und dann aber in dieser ersten freien Area jetzt, wo du dann auch gegen diese ersten dicken, großen Ritter kämpfen mussten,
die,
wo ich mir echt gedacht habe, ich kotz im Strahl. Das ist so brutal schwer, dass ich gerade sehr frustriert bin. Also ich bin wirklich, ich war am Anfang, ich war total begeistert, wie du schon gesagt hast. Die Grafik ist halt simpel, aber extrem liebevoll und halt auch so gut. Und es sind halt so kleine Details. Du siehst dann sofort, ah, da ist ein Riss in der Wand, da kannst du draufhauen, dann öffnet sich ein Gang.
Ja,
und so ist es halt dann auch. Und das ist so toll, das ist so
und
toll.
Es verrät dir gar nicht so viel. Also manches musst du auch wirklich einfach rausfinden durchs Spielen. Es ist nicht so ein sehr gesprächiges Spiel, dass dir jedes Tutorial und jetzt drückst den Button und jetzt machst du das. Manches findest du raus und das ist so ein Erfolgserlebnis, dann zu wissen. Und irgendwie funktioniert das organisch. Du hast gerade Ritter gesagt, Christian, wir sind genau an derselben Stelle. Bei diesem Ritter bin ich vor dieser Podcast-Aufnahme, glaube ich, jetzt schon insgesamt 5 oder 6 Mal gestorben. Aber ich habe
ihn jetzt, glaube ich, gelernt. Kannst du dich vorbeischleichen, dann kommst du
zu mir. Nee, ich habe mir sozusagen den ersten in dem freien Areal jetzt genommen zum Üben. Damit ich nicht immer so weit bis zu dem muss, wo der Bereich so klein ist. Ich
habe auch die erste Abkürzung bis dahin jetzt halt frei, aber weil das ist, also ich finde es, ich habe es dann auch bleiben lassen, habe dann das andere Spiel, sich dazu, dem ich dann gleich komme, weitergespielt.
Ja, ja.
Weiß mich gerade echt gefreut.
Also es ist wirklich schwer.
Es ist wirklich schwer.
Es ist aber so toll, dass ich dranbleiben will.
Das weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, es wird ja sehr oft eben diese Souls, sehr viel Bloodborne-Vergleiche werden gemacht, weil du, wie du schon gesagt hast, mit dem Gothic Horror. Dazu finde ich es aber zu bunt und zu quietschig und zu funny. Also da ist es leider halt, das ist nicht so düster Gothic Horror-like, deswegen mag ich den Bloodborne-Vergleich jetzt nicht. Ich finde diese Mechanik mit dem Eingraben super. Aber die ist so schwierig. Ich bin da bei weitem davon entfernt, die zu meistern, weil das hat ja so eine Verzögerung. Dann kommt dann so ein Geschoss auf dich zu, du weißt, jetzt weiche ich aus, dann drückst du auf Springen, um dich einzugraben, dann wirst du aber noch getroffen, weil du hättest so viel früher schon auf Springen drücken müssen, um dich einzugraben,
um auszuweichen. Ja.
Ach, das
ich fühl so, was du sagst, aber ich glaube, dass man das in die Muscle Memory bekommt.
Aber, was ich auch noch sagen wollte, es gibt in den Spielmenüs gibt's Einstellungsmöglichkeiten, also quasi.
Das habe ich gesehen,
Cheatcodes mäßig, dass du weniger Schaden nimmst durch Gegner, weniger Schaden nimmst durch Fall, weniger alles Mögliche. Also du kannst es ja dir tweaken, dass du die Schwierigkeit extrem rausnimmst. Es fallen dann halt alle Achievements weg. Die sagen dann schon, ja, kannst du machen, aber dann kriegst du
halt keine
Achievements. Aber
gut, die sind immer auf Steam wurscht.
Ah, mir nicht ganz, aber genau, wenn es auf der Switch spielst, ist es sowieso egal. Zum Beispiel fällt da gar nichts weg. Aber ja, genau, die fallen dann halt weg. Oder es gibt auch so In-Game-Achievements wohl, aber ich weiß nicht, was die für Auswirkungen haben.
Aber und das ist der einzige Impact oder weniger Drops auch?
Also soweit ich weiß, ist es nur die Achievements. Also Drops und alles sollte gleich bleiben. Okay. Was ich auch gehört habe, ist, und das ist, ich habe noch kein einziges von diesen Trinkets. Es gibt diese Trinkets als zusätzliche Möglichkeiten, so als Buffs und Modifier, so quasi, dass du dann, da gibt es zum Beispiel Trinkets, die dir erlauben, dass wenn du aus dem Ausgraben hochspringst, dich sofort wieder eingraben kannst und das funktioniert auch im Wasser. Und somit kannst du schwimmen. Was ich natürlich als erstes mal gemacht habe, ich bin mit knapp 1200 Knochen ins Wasser gesprungen, weil ich mir gedacht habe, ja, geht das? Und bin gestorben und meine Knochen lagen natürlich dann im Wasser und ich bin nicht mehr hingekommen, sondern hätte halt wieder ins Wasser springen müssen, um meine Knochen zu holen, aber dann wäre ich ja wieder gestorben.
Yes.
Also das ist so scheiße. Also das fand ich wirklich scheiße.
Ja, aber das gehört doch dazu. Also mich wundert es, dass dich das so frustriert, weil das frustriert dich doch
in so manchen Games nicht so. Ja, das frustriert mich aber bei Souls doch auch.
Ja, okay, also aber nicht so, dass du es weglegst.
Nein, das nicht. Also ich lege sie auch noch nicht weg. So weit bin ich noch nicht. Und diese Trinkets, die sollen teilweise auch game-changing sein. Und das Gute ist, je aufmerksamer man spielt, umso bessere Trinkets findet man halt auch. Und deswegen glaube ich, ist das schon was, was dir langfristig taugen könnte und mir halt auch. Und ich habe auch gehört, dass es der Anfang ist so brutal schwer. Und die Schwierigkeitskurve wird danach deutlich flacher.
Also ich habe da ein bisschen Parallelen zu Saros, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei Saros ist es ja sehr ähnlich. Wenn du bei Saros nämlich dann auch die Möglichkeit bekommst, diese Modifier zu machen, die sind ja da sogar am Anfang noch blockiert. Du musst ja zwei Bosse schaffen, bevor du die Modifier einstellen kannst, weil da kannst du dir das Spiel dann auch ein bisschen hintweaken. Dann sollte ich vielleicht das hier auch ab einem gewissen Punkt mal machen, dass mich einfach nicht so frustriert, weil es ist sonst einfach so toll. Es umarmt meine Nostalgie-Seele so sehr, dass ich es eigentlich weiterspielen will.
Ja. Und ich habe immer noch so Probleme, die richtige Richtung zu schlagen. Also, weiß ja nicht, welche Waffe du hast. Ich habe den Morgenstern mit der Peitsche.
Den habe ich auch. Das ist dann
so Castlevania-Style am besten.
Ja, und ich kann ein bisschen Entfernung.
Da ist es halt so oft, der genau, du hast halt ein bisschen Reichweite und dann ist halt aber so oft, dass ich in die falsche Richtung schlag und, und auch beim Springen.
Ich spiele übrigens.
Und dann gibt's ja auch diese Methodik, dass du ja eintauchst, in die Erde eintauchst und dich zum Abgrund gräbst und dann nach dem Abgrund hochspringst, um dann dadurch weiterzuspringen, als du halt normal. Normalerweise genau. Kannst du quasi nur eine Kachel springen, aber genau. Damit kannst du über zwei. Und das klappt bei mir so oft nicht, weil ich einfach zu dumm bin dazu.
Also mir ist ganz klar aufgefallen, normalerweise spiele ich solche Games ja schon sehr klassisch mit dem Steuerkreuz. Ich kann mit dem Stick tausendmal besser klar.
Ja, auch bei mir dasselbe.
Das ist mir zu fummelig mit dem Steuerkreuz, mit dem Stick komme ich da echt gut klar. Das Game hat unfassbar krasse Reviews abgeräumt, ne? Also auch wenn man Wahnsinn. Das so sieht, der Tax hat nichts mehr gesagt, der hat einen Screen gesehen und denkt sich gerade, seid ihr eigentlich komplett wahnsinnig?
Ja, so ungefähr.
Aber Tax, ich muss dir eine, jetzt habe ich
was. Du musst auch den Tax machen, Peter. Könnte es, glaube ich, nicht spielen. Also rein von der Optik her, mich würde
das Krasse ist, du spielst es und die Optik ist so schnell, siehst du die nicht mehr. Weil du dich auf so viel anderes konzentrierst. Aber jetzt pass mal auf.
Voll in der Mechanik.
Jetzt habe ich was für einen Tax. Es gibt eine Seite, die nennt sich lowspec.com. Und bei lowspec.com, da sind Nerds drauf und erstellen Color Palettes. Zum Beispiel die Famicube Palette. Die hat einer erstellt. Dazu auch eine fette Abhandlung dazu geschrieben. Das ist eine Color Palette zwischen NES und SNES, weil er fand NES war ein bisschen zu wenig und SNES hat hier und da übertrieben. Eine Color Palette erstellt dazwischen. Und es gibt auch Mina the Hollower Palette, die fast deckungsgleich ist, bis auf einen Grünton oder so, zu dieser Famicube Palette. Das heißt, da ist bezüglich der Farben und der Farbgebung anscheinend echt richtig was dahinter, was sie sich da gedacht haben. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht bei so manchen Gegnern, dass die immer nur zweifarbig sind. Weil, wenn man sich die Famicube-Palette mal anschaut, ich poste das auch mal, bei uns hier im Chat, die könnte eigentlich noch viel geilere Characters und farbenfrohere Characters auch gestalten. Mhm. Auch mit ein bisschen Schatten und so. Und dann wäre, glaube ich, nochmal viel cooler. Aber ich sag's euch nochmal bei dem Game, das lebt von ganz was anderem und es funktioniert echt geil. Und gleichzeitig, Christian, was ich schon geil finde, auch optisch hat es trotzdem eine krasse Abwechslung. Und auch mit der Vertikalität, dass du halt schon recht schnell erkennst, da komme ich noch nicht hoch, da komme ich hoch. Also das funktioniert halt auch, obwohl es so top-down ist. Da steckt unglaublich viel drin, aber ein Screen gibt überhaupt nicht her, was das Spiel eigentlich kann. Also ein Standbild, da sagst du nur, ich gehe jetzt wieder, danke dafür. Man muss es spielen oder zumindest mal vielleicht auf YouTube mal anschauen, um den Reiz zu verstehen.
Ich bin gerade viel zu fasziniert von deinem lowspec.com. Also ich meine, nerdiger geht's nicht mehr, ne? Das ist the most nerdy thing of the year bisher, glaube ich.
Das ist ziemlich abgefahren und ich weiß nicht, was da sonst noch alles. Ich habe nur zufälligerweise, ich habe Mina Hollower Color Palette gegoogelt und dann kam ich halt direkt dahin. Weil da halt jemand die erstellt hat.
Mit, ich meine, dass du das googelst, gibt dir schon auch mal so einen extra Nerd Award, aber.
Ja, weil ich, nee, weißt du, warum ich. Ist schon, ich kann dir sagen, warum ich es gegoogelt habe. Ich wollte wissen, ob sich andere Leute auch drüber aufregen, dass die Color Palette irgendwie so arm ist.
Okay.
Ja, aber es ist
aber
ja
ich oft hab dann direkt das
eben gerade eben bei diesen Yacht Club Games, die ja, also, oder halt bei diesen Pixel Art Games, Blasphemous zum Beispiel. Ja, das schaut ja deutlich geiler aus, als es so Spiele damals waren. Also, und aber auch Shovel Knight, so, das ist eine Hommage an die 8-Bit-Ära, aber schaut natürlich deutlich besser aus, als ein NES-Game jemals ausgeschaut hat.
Ja, ja, ja.
Auch mit den ganzen Animationen und vor allem mit dem Sound. Und hier Mina the Hollow auch. Aber es ist eine bewusste Designentscheidung, das Ganze so zu machen. Also mit abgespeckter Palette, mit niedriger Auflösung.
Ja, natürlich. Das muss bewusst allem, sein, das, weil sie schon anders sie könnten, also,
Kohle
sie
hätten könnten, dafür gehabt.
Und sie könnten auch mehr mit der Palette. Allerdings gibt es da wieder manche Gegenstände und so. Also letztendlich spielt es, wenn euch das irgendwie anspricht, aber lasst euch nicht von einem Standscreen abschrecken. Das steckt so viel drin in dem Game. Und ja, es hält mich gerade echt von James Bond ab. Also ich spiele dann gerade Mina und will einfach ein Stück weiterkommen. Anstatt James Bond. Es ist so.
Genau, die guten Reviews sind schon nicht zu Unrecht da. Vor allem, wenn man sich halt dann so ein bisschen reinfuchsen mag. Ne? Also
genau, es ist so ein Reinfuchs-Ding auch, ja.
Frustrierend tut's dann am Anfang aber schon, aber da kommt man, also ich glaube schon auch, dass man da drüber hinwegkommt.
Ich muss diese Modifier muss ich mir mal anschauen. Vielleicht ist das einfach was, was ich einfach verwende, weil da scheue ich mich nicht davor, ehrlich gesagt. Bei Saros auch nicht, weil dadurch habe ich halt mehr Bock, mehr Spaß am Game und pralle nicht so ab.
Ja.
Bin ich ehrlich. Ich habe mir auch mein Elden Ring leichter gemacht, indem ich einfach höher gelevelt habe, bis es halt einfach für mich leichter war. Und dadurch hatte ich auch Spaß.
Gekillt hast, ach so.
In diesem Sinne machen wir noch weiter. Der Christian hat auch noch zwei Themen für uns und hat nicht mehr viel Zeit und muss sich jetzt ranhalten.
Ja, aber nachdem das sowieso wieder keinen interessiert hat, versuche ich das mal kurz zu halten. Ich habe ja schon mal ganz kurz erwähnt beim letzten Mal mit Vampire Crawlers, dass ich das schon angefangen habe. Das ist ein Spin-off von Vampire Survivors, auch vom selben Entwickler, mittlerweile Entwicklerteam. Und zwar transportiert das die gesamte Welt von Vampire Survivors in eine Ego 3D schrittweise Dungeon Crawler Perspektive und ändert das Kampfsystem in ein rundenweises Deckbuilding basiertes Kampfsystem. Was es dabei gleich lässt, sind die Levels. Also die Levels sind auch wirklich die Levels, wie sie bei Vampire Survivors gibt. Die Gegner, das sind dieselben Gegner und auch dieselben großen Gegner und so, mit denen man.
Aber nicht die Massen natürlich, ne?
Nicht die Massen. Also es sind schon immer viele, mit denen man da kämpft, aber es sind natürlich nicht ganz so viele. Die stürmen natürlich auch nicht auf dich zu, sondern das ist wirklich, also du wirst reingedroppt in eine, siehst von oben die Karte, 3D-Ansicht, du gehst dann auch aktiv durch, als in der Dungeon-Crawler-Ansicht, klassisch wie bei Eye of the Beholder oder so, siehst dann auch, wo die Gegner stehen und gehst dann auf die Gegner hin und dann wird gekämpft. Dann hast du halt eben Deckbilder, die Crawler, also die Kämpfer, sind auch dieselben wie beim Vampire Survivors, also alles mit so lustigen, italienisch klingenden, witzigen Namen. Also jeder mit einer besonderen Eigenheit, mit einer besonderen Waffe und einem besonderen Buff oder auch manchmal auch ein Debuff und so Zeug. Ja, und dann kannst du dich halt dann kämpfst du dich durch diese Levels, erkennst ganz viel wieder. Die Waffen sind auch identisch, angefangen halt mit dem Zauberstab und mit dem Feuerballwerfer oder den Schwertern oder der Peitsche. Und jetzt gibt's dann so ein paar Besonderheiten. Die Karten haben natürlich Zahlen, also das sind Mana-Punkte, die du verbrauchst und du hast halt ein gewisses Mana-Kontingent. Das sind halt dann die Runden. Und du kriegst einen Bonus auf Schaden, wenn du die in aufsteigender Reihenfolge ausspielst. Also erst eine Karte mit 0, dann eine Karte mit 1, dann eine Karte mit 2 zum Beispiel. Und es geht dann bis zu 3, 4 und die kannst Karten auch fusionieren, so wie du halt auch Waffen fusionieren konntest im Original Vampire Survivors. Du kannst sie modifizieren mit so Gems oder mit Zusatzattributen und sonst irgendwas und dann endet es halt dann auch in einem ähnlichen Effektgewitter, wie es ist bei Vampire Survivors gewohnt bist. Unglaublich befriedigende Soundeffekte und unglaublich befriedigende Kampfgeräusche und alles, also wirklich Suchtpotenzial. Und ich habe also zweistellige Stundenzahl noch nicht bei 20, aber kurz davor in dieses Spiel mittlerweile reingesteckt. Kostet, glaube ich, ein Zehner, ich weiß es nicht, oder unter 10. Es ist wurscht, es ist einfach gut investiertes Geld, wenn man so ein bisschen auf Deckbuilding, auf Roguelite, auf Crawler, Dungeon Crawler und halt vor allem auf Vampire Survivors steht. Wenn man dafür ein Fable hat für Vampire Survivors, auch mit diesem Sound und so schon, gut einschlafen kann, dann ist das...
Das höre ich aber gerade raus. Also es ist schon auch echt Fanservice, wenn du Vampire Survivors viel gezockt hast, wenn du da viel wiedererkennst. Das macht viel aus.
Es gibt natürlich Leute, die mochten Vampire Survivors nicht. Das heißt noch lange nicht, dass sie Vampire Crawlers nicht mögen. Mhm. Andersrum, aber nur weil du Vampire Survivors mochtest, heißt auch noch lange nicht, dass du Vampire Crawlers
mochtest. Dafür musst du halt auch Deckbuilding mögen. Ne? Und
ja, mag ich aber nochmal auch nicht so riesig. Aber... Der Suchtfaktor ist halt einfach, also das haben die so drauf, dass dieser Suchtfaktor, der kickt dann so richtig rein. Das, also siehst du auch an den Steam-Reviews, da steht dann so, ja, Pixel-Crack und Heroin auf Low-Res-Grafik und so, also das ist wirklich pervers. Aber es ist wirklich für seine Zielgruppe und die muss man halt sein. Und ich bin das anscheinend leider. sieht es total.
Grafisch genau. Natürlich wieder kein Leckerbissen für unseren lieben Tax. Der hat wahrscheinlich jetzt auch den Screen angeschaut und denkt sich, ihr seid doch komplett bescheuert.
Ja, gerade so richtig.
Deswegen
ja,
so glaube ich aber dieses, ehrlich, weil du hast ja extra aufgeführt, Christian, dieses Deepest Chamber Resurrection könnte ja eher was für jemanden sein, der die Grafik gern mag.
Genau, weil das ist halt eine Ruhe, also eine bessere Grafik, ist aber auch ein Indie-Game mit einem erstaunlich ähnlichen Spielprinzip. Also es ist auch ein... Es nennt sich Dungeon Crawler, was es aber im Endeffekt eigentlich nicht ist. Und das ist schon mal der größte Nachteil. Also die Interaktivität oder die Interaktionsmöglichkeiten bei einem Vampire Crawler sind deutlich höher, indem du halt aktiv steuern kannst. Hier bewegst du dich von Raum zu Raum selber und du hast nur eine so eine Verzweigung, so eine Pfadansicht in deinem Pfadweg, so wie bei Slay the Spire. Und jetzt kommt eben schon die größte Kritikpunkt. Eigentlich ist es ein Slay the Spire-Klon. Ein bisschen anderem, also mit mehr Dark Fantasy Dungeon Crawler Optik oder halt auch Tropes drinnen, als wie es jetzt ein Slay the Spire hat. Aber bei weitem nicht so gut. Also das ist leider, wenn man halt sowas spielen mag, dann spielt man halt leider echt lieber Slay the Spire. Jetzt ist ja auch Slay the Spire 2 erschienen, was quasi auch alles abräumt gerade. Also dann kann ich ehrlich gesagt niemanden raten dazu, Deepest Chamber Resurrection. Es gibt's eine Zeit lang schon und das war jetzt auch als Indie-Perle, so letztes Jahr ist mir das schon mal untergekommen, da hatte ich das schon mal, habe ich schon mal fast gekauft. Jetzt habe ich es halt aber eben im Vergleich zu Vampire Crawler spielen wollen, was auch im Sale mal war für ein paar Euro. Es ist schon ganz nett, aber es hat mich nicht so lange bei der Stange gehalten. Ich bin immer wieder zu Vampire Crawlers zurückgekehrt und nicht zu Deepest Chamber.
Aber Slay the Spire 2 würde dich dann nicht hooken?
Wahrscheinlich schon, weil mich ja das Einser auch gehookt hat. Ich habe mir die Nadel noch nicht gesetzt.
Ah, okay.
Ja.
Es wäre natürlich interessant, wenn du jetzt Slay the Spire 2 spielst, ob das wiederum Vampire Crawlers ablösen würde oder eben vielleicht sogar nicht.
Also ich glaube nicht, weil das sind zu eigenständig. Also es ist wirklich Vampire Crawlers, ist kein Slay the Spire-Klon. Also ja, klar, es gibt die Decks und die Kartendecks und sowas alles. Aber auch die Mechanik mit den Kartendecks ist anders als bei Slay the Spire.
Ja, krass. Ja. Aber also, trotzdem Deepest Chamber Resurrection, nicht unbedingt Empfehlung. Dann lieber mal
Vampire Crawlers. Schaut es euch an. Anschauen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das nicht sogar auch von deutschen Entwicklern ist. Deswegen, da möchte ich ja immer extra Lob für aussprechen. Hier Play Local sozusagen. Aber ich weiß es gar nicht. Es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ich bereue es nicht. Ich werde es auch nochmal weiterspielen so ein bisschen, weil ich habe ganz wenig erst gespielt. Es hat auch ein paar ganz feine Mechaniken drinnen, die man erstmal auch kapieren muss, damit man überhaupt weiterkommt. Also welcher Charakter den Schaden dann anzieht, das muss man gut timen und so, weil ansonsten sind die Charakter alle schnell weg. Aber hier ist halt vor allem der Roguelike-Charakter sehr viel höher. Bei Vampire Crawlers ist der Fun-Faktor sehr viel höher. Auch hier wieder so lustig, ich glaube 168 Achievements oder sowas gibt's. Ich habe mittlerweile, bin bei 70% oder so, der Achievements habe ich schon. Das ist nach jedem Game, nach jeder Runde, die du hast, poppen so die Achievements rein. Es ist so lustig. Also es ist halt echt mit Absicht so gemacht, wie es halt auch Vampire Survivors gemacht werden.
Tolle Empfehlung
für alle Fans davon. Natürlich, wer damit nichts anfangen kann, selber schuld.
Oder Glück gehabt vielleicht auch.
Spart euch viel Zeit. Genau. Es wird euch wahrscheinlich alles nichts reizen, deswegen... Schade drum.
Du hast noch was Zweites, was Zusätzliches ist, eigentlich dein drittes Game mitgebracht.
Genau,
das ist ganz was anderes.
Das ist was ganz was anderes. Dead Reset. Und ich glaube, ich kann es nur dem Fips wirklich wärmstens ans Herz legen. Bei euch beiden bin ich mir nicht sicher.
Für mich ist das nichts.
Ansonsten, ich weiß, also bei ein paar Leute von uns, die wüsste ich schon, also man muss sehr in Trash-Filme verliebt sein, um das zu
mögen. Die Grafik ist gut.
Die Grafik ist gut, weil es ist nämlich Full-Motion-Video mit echten Schauspielern. Nur die Videos sind nicht gut.
Echt ein B-Movie-Schauspieler.
Es sind miese Schauspieler, es sind miese Sets, es sind ganz schlechte Effekte. Aber es ist so lustig, es ist so
stark. Gerade nur 720p.
Ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, da weiß ich nicht. Da ist es ja alles nur 720p, deswegen.
Boah, ich sehe gerade, ganz ehrlich, da gibt es einen Screenshot von Steam, es gibt Dead Reset und es gibt Dead Reset 4K Video Pack anscheinend als DLC.
Ach du Schande.
Wie witzig ist das denn?
Für einen Tax.
Vielleicht. Also einkaufen. Was ich gerade viel schlimmer finde, ich sehe, es gibt hier so Full-Motion-Video-Game-Bundles.
Es gibt so viel Full-Motion-Video-Game.
Was für ein Rabbit-Hole.
Das ist ein Rabbit-Hole. Das ist wirklich ein Rabbit-Hole, Fips. Und ich glaube, ich habe da das betreten und ich werde mich tiefer darin begeben.
Weil du findest
es gut, oder? Wahnsinn. Ich finde es unglaublich gut. Also es ist, wie gesagt, ein Full-Motion-Video-Game, aber nicht so Adventure-mäßig, sondern so entscheidungsmäßig. Du wachst auf, du hast dein Gedächtnis verloren, du wirst geweckt, recht rabiat von einem Security-Typen, der dich mit vorgehaltener Waffe zwingt, eine OP vorzunehmen an einer Frau. Du bist offenbar Chirurg, weißt noch, wie das geht, aber du weißt nicht, was vorher passiert ist und wie du hierher gekommen bist, sonst irgendwas. Es ist offensichtlich ein Labor, angeführt von einer älteren Businessfrau, die für die Corporation arbeitet, die hier an ehemals Gefangenen, die sich aber angeblich freiwillig gemeldet hat, Versuche durchführt. Ja, und da musst du halt dann, das Einzige, was du machen musst, ist so Links-Rechts-Entscheidungen zu treffen. So, keine Ahnung, versuchst du dem Wachmann die Pistole wegzureißen oder versuchst du zur Tür zu laufen oder sagst du, ja, okay, ich mach mit, versuchst du dann die OP durchzuführen und so weiter. Und das Witzige ist, vieles von denen ist Trial and Error. Man könnte auch sagen, versuchen und sterben. und dann ist das Witzige, du stirbst. Wachst wieder an der Stelle auf, wo du quasi von dem Wachmann hochgezogen wirst. Also du bist offensichtlich in einer Timeschleife.
Timeschleifen ist ja schon wieder, triggert mich.
Und jetzt ist der Philipp auch sold und der Tax auch.
Jetzt habe ich den Philipp am Haken, den Tax auch schon, sehr gut. Und dann musst du halt
bei 4K spätestens.
Und dann musst du dich halt mit den richtigen Entscheidungen immer weiter so vortasten. Von Kapitel zu Kapitel, es sind glaube ich 6 oder 7 Kapitel. Und es gibt 4 unterschiedliche Enden. So ein Durchgang vom Anfang bis Ende mit den unterschiedlichen Lösungen oder Verzweigungen, es geht so ungefähr, was würde ich sagen, 1 Stunde, 1,5 Stunden oder sowas. Maximal, also weil man ja immer wieder manche Sachen zweimal spielt. Wenn man es das erste Mal durchgespielt hat, kann man auch Sachen, die man schon mal gesehen hat, schnell überskippen, was auch sehr praktisch ist. Also ich habe jetzt den zweiten kompletten Durchgang heute gemacht und war halt deutlich kürzer und habe jetzt 2 von 4 möglichen Enden freigespielt. Und werde es aber noch weiterspielen, weil ich möchte alle 4 Enden sehen, natürlich.
Das ist quasi dann für den schnellen Trash-Movie-Fix, wenn man Angst hat, auf der Couch einzuschlafen, oder? Dann spielt man was Interaktives.
Ja, das ist aber schon ein bisschen das Problem. Würde ich dir nicht raten, weil die Interaktionen sind so gering, dass es mir schon ein paar Mal passiert ist, dass ich mich halt so berieseln habe lassen und dann, ich kann ja was wählen oder auch wirklich fast teilweise dann auch eingeschlafen bin und dann wählt er halt die Default-Entscheidung und das ist halt ein bisschen schade, das heißt, es ist jetzt auch nicht so das Actionbrett, dass du sagst, du bist mit Adrenalin vollgepumpt und wenn du müde bist und fängst es an, bist du danach hellwach. Nee, also man muss da schon dann dabei bleiben und die Entscheidung auswählen. Ansonsten driftet man da schon schnell weg, weil es ist halt einfach, es gibt dann auch zwischendrin so ein paar so Laberszenen, die sind nicht so besonders gut, weil, wie gesagt, Schauspieler sind
Aber halt Thrash-mäßig, ne? Und was Thrash für ein Rabbit Hole?
Vom Feinsten.
Gibt's ja auch auf der PlayStation, sehe ich gerade übrigens für 15 Euro. Und da gibt es dann auch, da gibt es dann auch ein FMV Thriller Killer Bundle, ein FMV Sci-Fi Bundle und ein FMV Gore Bundle.
Das sind aber die gleichen Bundles wie auf Steam, ne?
Geil.
Witzig. Und da sind dann mehrere Games drin, anscheinend. Ja, so verstehe ich
es. Genau, es ist so, es ist so Sci-Fi-Gori. Also es ist wirklich sehr blutig teilweise, aber halt.
Fünf Games drin in so einem Bundle.
Sehr gut. Ja, du bist okay. Es gibt hier bei Steam gibt's noch das Mega FMV Bundle. Da sind 14 Stück drin. Das kostet 158 Euro. Ja. Und es gibt das Wales Interactive Vault. Die haben, glaube ich, mehr als ein Spiel gemacht. Das kostet 323 Euro und enthält 29 Spiele.
Genau, aber nicht nur FMVs. Es ist von Wales Interactive. Das sind die Entwickler von Dead Reset.
Okay, also es gibt auf jeden Fall PC noch mannigfaltig, aber auch für unsere Konsolen-Heroes, zum Beispiel unseren Tax, gibt es zum recht günstigen Kurs für die PlayStation. Ab in dieses Rabbit Hole. Das sieht ja total witzig aus, wenn man sowas macht.
Auch 14,99 oder irgendwie sowas, gell?
Ja, genau. Und es gibt aber also auch die Bundles.
Ich habe es aber für einen Bruchteil davon auf Steam im Sale gekauft. Also ich glaube, für unter 5 Euro habe ich es gekauft. Mhm. Und dafür ist es ein No-Brainer.
Killer Bundle ist vielleicht auch was, wenn man sowas gerne mag. Ja, krass. Das ist ja nochmal ein interessantes Ding zum Ende, weil über so eine Art Spiel haben wir eh noch nicht so groß bisher geredet. Bin mal gespannt,
ob ihr da jetzt mehr zockt von. Das ist schon was Besonderes. Ich könnte es mir vorstellen, weil es einfach richtig spaßig ist. Also ich habe so viel Spaß gehabt. Krass. Und habe es ja immer noch.
Witzig.
Was mich so ein bisschen nerven würde, ist jetzt, wenn ich es jetzt quasi nochmal spiele und durch, weil mir ist noch nicht so ganz klar, welche Entscheidungen führen zu welchem Ende. Und ich habe jetzt zwei mega beschissene Enden gehabt und ich will irgendwann mal auch vielleicht ein Happy End haben. Weil es muss eins geben.
Dead Reset. Und ansonsten gibt es da noch eine ganze große Handvoll weitere Games von den Wales Interactive Limited Studios oder was auch immer.
Ich glaube, ich werde davon noch ein paar spielen.
Ich glaube auch. Ich glaube, da kann man nochmal eine Spezial, das können wir wieder sagen, machen wir wieder eine Spezialfolge zu, Christian. Wenn du da mal 10 oder so gespielt hast. Geil, dann machen wir noch schnell. Wir sind heute ein bisschen länger, dafür waren wir letztes Mal echt richtig krass in der Zeit. Aber wir haben noch ein paar Quickies für euch und die ballern wir jetzt noch durch, weil die sind alle erwähnenswert. Philipp, du hast einen Quickie für uns.
Ich habe Motorslice, bin ich aus Versehen drüber gestolpert. Und zwar bin ich drüber gestolpert, weil ich irgendwo, ich glaube, es war Gamers Global oder sowas, habe ich eine Überschrift gelesen, die dieses Spiel mit Prince of Persia verglichen hat.
Aha.
Und dann dachte ich mir, okay, Prince of Persia, gucke ich mir jetzt mal an und habe dann gesehen, hey, die Nummer ist ja auch noch im Game Pass. Dann kannst du ja mal Gas geben. Und zwar ist das so ein, man springt als, ich weiß nicht mehr,
wie Parkour-Game, oder? Parkour.
Ja, Parkour.
Eben, ich habe gehört, das ist mehr so, also Prince of Persia trifft Mirror's Edge. Und ja, deswegen bin ich jetzt schon so drauf.
Genau,
drauf
scharf geworden. Es geht so ein bisschen in die Richtung, also du springst mit so einer Maschinenzerlegerin mit ihrer überdimensionalen Kettensäge, die von einem seltsamen Orb begleitet wird, durch eine riesige Megastructure und zerlegst da Maschinen in ihre Bestandteile aus Recyclinggründen. Also die Story ist schon mal relativ Banane. Und zwar das eine ist, du arbeitest dich halt hoch, quasi kletterst diese Megastructure nach oben und zwischendrin kommen dann riesengroße Gegner, die du mit deiner Kettensäge strategisch an Schwachpunkten in kleinere Teile zersägen musst. Das Ganze ist, finde ich persönlich, grafisch unfassbar hässlich, aber es macht tatsächlich Spaß.
Mhm.
Also es ist nicht vom Grafikstil hässlich, die Texturen sind furchtbar scheiße. Also die sehen echt
so. Also technisch nicht so stark.
Technisch ist es kein starkes Spiel, aber das Springen und Sägen und so weiter macht furchtbar viel Spaß. es hat so einen kleinen Cringe-Faktor, den ich noch nicht so richtig einordnen kann, weil du bist so mit so einem, bist ja dieses Mädel, das da rumhüpft, munter, so in ihrem Anime-Look, ne? Und du hast diesen Orb dabei, der deine Kamera ist, also die Kamera steuerst eigentlich den Orb, der sie so beobachtet. Und zwischendrin kommen dann Unterhaltungen, da kannst du dann die Antwortoption für diesen Orb auswählen. Und das ist immer eine normale Antwort, die irgendwie in Kontext passt und irgendwie in jeder Sequenz etwas zunehmend Anzügliches, was er dann sagt.
Okay. Jetzt gehen wir auch ein bisschen über die Quickie-Sektion schon hinaus.
Ja, entschuldige, aber bizarr, aber Christian hat gesagt, ihn interessiert das Spiel, deswegen wollte ich ihm da ein bisschen...
Der kauft es ja eh.
Ja, ich glaube, also wenn du Prince of Persia, Mirror's Edge und sowas mochtest und jetzt damit leben kannst, dass es technisch nicht so richtig geil ist, dann kann man das, glaube ich, schon.
Ich lese hier Springen, also. Klettern, Kettensäge.
Genau. Eigentlich schon verkauft.
Eigentlich ja. Super.
Unten anzügliche Kommentare machen der Orb.
Ja, ist auch nicht schlecht. Passt. Sehr gut. Leute, ich habe 3 Quickies, die gehen auch schnell. Ich bin immer noch an Saros dran. Ich habe es nur kurz gerade weggelegt, weil es zu viele Spiele gibt, aber ich werde es weiterspielen und ich will es auch durchspielen. Es gibt nur noch kein Update. Ich kann nur sagen, Saros wird auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, wird mit den Modifiern und über die Zeit um einiges zugänglicher und um einiges angenehmer. Und sie haben alles richtig gemacht, was sie in Returnal meiner Meinung nach nicht richtig für mich gemacht haben, dass ich das Spiel echt genießen kann. Und es ist geil. Und ich warte immer noch darauf, dass der Christian endlich spielt. Mixtape. Viele haben dazu was gesagt. Es gab wieder diverse Shitstorms. Es wurde aber auch sehr viel gelobt. Das ist ein narratives Spiel, ein Coming-of-Age-Game, das man in 3 bis 4 Stunden durch hat. Ich habe es sogar, es wird empfohlen und ich habe es gemacht. Ich habe es in 3 Stunden am Stück durchgespielt. Es ist toll vom Sound her, von den Musikstücken. Das Ding heißt Mixtape und das ganze Spiel basiert auch sehr viel auf Musik. Also gerade Musikliebhaber werden das gerne spielen. Und Coming of Age, lieber Philipp, du musst das eigentlich spielen. Das ist, glaube ich, im Game Pass.
Ich habe es schon auf dem Device zum Spielen.
Spiel das, es ist wirklich geil. Und ich verstehe die ganze Kritik nicht, aber die muss man auch heutzutage, glaube ich, nicht mehr verstehen, die Kritik, die da teilweise stattfindet.
Ist es vielleicht woke?
Ja, es ist wahrscheinlich wieder zu woke. Es ist wahrscheinlich einfach, ja. Auf jeden Fall. Es ist toll. Es ist wirklich toll, wenn man so ein narratives, kurzes Coming of Age Game mag, das auch ein bisschen Arzi-Fazi sich traut und geile Dialoge hat und echt geilen Sound und tolle Musik hat. Ein ganz, ganz rundes Ding. Das wird man auch Ende des Jahres nochmal in den ein oder anderen Rankings, nicht vielleicht bei uns, aber vielleicht auch allgemein sehen. Christian, dir habe ich zu verdanken. Du hast mir irgendwann mal empfohlen, ich soll unbedingt das Adventure Monolith spielen. Kannst du dich daran erinnern oder habe ich da was verwechselt?
Ich weiß gar nicht. Nein. Mhm. Also ich kann mich nicht erinnern.
Ich habe mir deswegen damals auch sogar geshoppt, lag lange in meiner Steam-Library. Ich spiele das gerade auf dem Steam Deck und es ist total geil. Es ist allerdings ein Game mit Mauszeiger. Also es hat sozusagen keine richtig komplette Controller-Steuerung. Aber auf dem Steam Deck mit den Touchpads, mit dem rechten Touchpad, den Mauszeiger, funktioniert so gut. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass es so gut funktioniert. Mit dem Stick ist scheiße. Da ist es so ein schwammiges Stick-Gedönse, wie man es ja kennt. Aber mit dem rechten Touchpad den Mauszeiger zu verwenden, so ist echt gut. Also ich muss mal schauen, ob ich da nicht mal mehr noch ein paar Adventures, die noch nicht so optimiert sind, mal teste auf dem Steam Deck mit dem Touchpad. Also wirklich richtig geil. Und ja, da bin ich so, weiß ich nicht, so bei der Hälfte oder so. Richtig schönes Adventure, auch knackige Rätsel. Gar nicht so einfach. Sehr dialoglastig, aber da hatte ich gerade Bock drauf. So nach Mixtape, dann noch Monolith, war ganz cool. Kann ich empfehlen, cool, wenn man so auf Sci-Fi-Adventure-Setting steht. Ja, gestrandet auf einem fremden Planeten und so weiter. Lieber Tax, ich schaue zu dir. Und Christian, last but not least, du hast ein Fazit zu Replaced und ein Fazit in den Quickies heißt, du hast ein schnelles Fazit für uns.
Richtig, spielt es. Es wird so episch noch hinten raus, ein bisschen zu lang dann ein, aber es ist fantastisch. Yes. Es ist, also ich höre auch den Soundtrack immer wieder mal gern nebenbei.
Ich höre den dauernd beim Arbeiten. Ich höre den immer beim
Arbeiten. Ja, das ist so ein richtiger, genau, so zum Arbeits-Soundtrack. Grafisch echt bombastisch und ganz kurz, es war genau in dem Kapitel, wie du angekündigt hast, mit dieser Drohne, die dich verfolgt. Second try, Digga. Second try. Ich bin einfach Pixelgott.
Ja, ich habe hab gehört, dass sie das gepatcht haben.
Scheiße.
Aber vielleicht hast du es vorher gespielt, aber ich habe was gelesen, dass es gebracht haben.
Bestimmt. Das war am nächsten Tag, nachdem wir darüber geredet haben.
Okay, aber dann war es noch relativ. Stelle. Ja, vielleicht bist du einfach brutal guter Jump-and-Run-Spieler.
Nee, bin ich nicht. Genau, also wirklich top lohnenswert. Ja, Punkt. Ja.
Also habe ich doch nicht zu viel versprochen. Also ich fand es ja wirklich, ich finde es echt, es halt immer noch nach bei mir sogar, weil ich auch immer den Sound höre und mir dann die Szenen, also es ist echt episch. Für so ein Game richtig stark. Richtig, richtig stark. Geil, Leute. Dann ziehen wir es jetzt nicht in die Länge. Das ist eh die längste Play des Jahres schon bisher. Und genießt, wenn ihr uns frühzeitig hört, dann könnt ihr jetzt noch das Summer Game Fest genießen. Da haben wir euch ja vielleicht auch ein bisschen eingestimmt mit viel Game-Content. Und dann am Montag, Christian, wir zwei auf jeden Fall, Philipp und Taxia vielleicht auch, wenn sie Bock haben, machen einen Schnelldurchlauf zu den Events, die am Wochenende stattfinden.
Richtig. Und ob wir uns bis dahin schon eine Xbox vorbestellt haben.
Genau.
Gibt es ja neue Hardware, aber ich glaube nicht.
Gibt es ja auch am PC, Christian. Ist ja alles gut.
Eben. Leute, dann vielen Dank fürs Hören, auch fürs lange Zuhören heute. Da war aber auch viel drin, ne? Von State of Play bis zu Real-Life-Content, bis zu jeder Menge Games. Und ihr hört uns schon sehr, sehr bald wieder, sogar sehr, sehr bald, Anfang nächster Woche, wenn wir über die Events am Wochenende sprechen. Bis dahin, macht es gut. Und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet bei der nächsten Playdown. Es gibt jetzt zwei Plays am Stück übrigens. Hat man auch, glaube ich, noch nie. Krass, oder? Wahnsinn. Eine Play und eine Mini-Play. Mini-Playback-Show. Mini-Playback. ja, das war dann der letzte Wortwitz für heute. Macht es gut. Bis dann.
Bis bald. Hört wieder rein.
Ciao.
Tschüss.